Schönen guten Morgen. Ich darf die Herrschaften bitten, ein bisschen näher zu treten. Hier sind noch Plätze, gibt es noch leere Plätze. Wir wollen anfangen im Namen des Herrn Jesus, den Herrn loben und preisen, die Zeit auskaufen, einfach in die Gegenwart Gottes hineingehen. Wir haben heute einen großartigen Tag, Gottesdienst, dann Gemeinschaft. Und dann wollen wir uns einfach Zeit füreinander nehmen, miteinander Gott loben und preisen. Lass uns aufstehen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du jetzt hier bist und dass du uns heute Morgen begegnest, uns heute Morgen segnest, uns heute Morgen zu uns redest. Du hast, Herr, etwas uns auch heute Morgen zu geben und du möchtest uns heute Morgen beschenken. Und wir sind dabei, Herr, dieses große Geschenk, deine Gabe, deine Güte, deine Barmherzigkeit, deine Treue anzunehmen und zu empfangen. Ich danke dir, Herr Jesus. Halleluja, dass du unter uns bist jetzt. Lob, Dank und Preis und Ehre sei dir. Amen. Amen. Jesus Christus ist Herr aller Herren, König aller Könige. Du alles unter Kontrolle hast. Unser Leben, unser Gestern, unser Heute und unser Morgen. Alles gehört dir. Halleluja. Und wir sind dein Eigentum, wir sind dein Volk, Herr. Wir sind dein Leib, Halleluja. Wir sind deine Gemeinde und wir preisen dich, Herr Jesus, dass wir zu dir gehören dürfen. Halleluja. Wir sind dein Eigentum und wir möchten noch mehr von dir heute Morgen. Segne. Segne dein Volk, segne alle Kinder Gottes weltweit, segne alle, die dich lieben, die dich suchen, Herr Jesus. Segne auch unseren Bruder Abraham, der jetzt in Ägypten, in Kairo irgendwo predigt, in diesem muslimischen Land und Gläubige ermutigt. Herr, wir segnen alle, die von uns unterwegs irgendwo sind und dir dienen. Vater, ich lobe dich, dass du mit deinem Volk und mit deinen Kindern unterwegs bist, mit unterwegs bist und du lässt niemand allein, keinen einzigen. Ich danke dir, ich danke dir. Herr, und auch wenn jemand schwach und krank, müde und belastet und bedrückt ist, jemand mit Problemen und Nöten hierher gekommen ist, du begegnest ihm auch hier. Heute Morgen, Herr, ist eine Stunde der Erquickung, eine Stunde, wo du dein Volk aufbaust, eine Stunde, wo du deinen Kindern Mut machst, vorwärts zu gehen, zu vergessen, was da hinten liegt, zu vergessen, was irgendwo nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Und dein Wille soll in allen Dingen geschehen, heute Morgen, Herr. Heilige deine Gemeinde, reinige deine Gemeinde, begegne deine Gemeinde heute Morgen und beschütze deine Gemeinde. Halleluja. Nimm alle negativen Gedanken und Gefühle hinweg und lass uns ein dich hören, Jesus. Deine Stimme, das Wirken deines Geistes zu vernehmen. Danke, Herr. Du gewannst. Halleluja. Lass uns dem Herrn zuwinken. Lass uns ihm zurufen. Jesus, du bist Sieger. Jesus, du bist mächtig. Jesus, du bist herrlich. Es geht um dich, Herr Jesus, heute Morgen und sonst gar nichts. Und du bist es, der neues Leben schafft. Du bist es, der uns frei macht. Du bist es, der uns zum Vater bringt. Du bist es, Herr Jesus, der uns reinigt, heiligt und vollkommen macht. Halleluja, Halleluja. Jesus, wir preisen deinen Namen, der über alle Namen ist. Der Name Jesus. Zieh mich zu dir, Herr Jesus. Näher, fester. Halleluja.
Aus der Wüste führte mich Gott über Täler und Höhen zum klaren Wasser. Kein Grund war zu sehen. Er spannte die Segel meines Lebensschiffs und führte es sicher über Wogen und Riff. Er hat mich erlöst von Sündenmacht. Seine Gnade hat mir völlige Freiheit gebracht. Von nun an gehe ich still an Gottes Hand, wenn auch Trübsal einkehrt und überschattet das Land. Er hat mich erwählet und verwirft mich nicht. Er ist meiner Retter, drum weiche ich nicht. Zur hellen Flamme wurde die Glut entfacht, die da brennet, nie ausgeht bei Tag und bei Nacht. Schon im Urkeim war alles vorherbestimmt, wer einst den Weg zum steilen Himmel nimmt.
Amen. Und der Herr führt dich und der Herr leitet dich und der Herr bringt dich ans Ziel. Wir singen noch einen Chorus. Ich brauche dich mehr. Lass uns nochmals diesen Teil dieses Choruses singen. Ich brauche dich mehr. Und ich habe den Eindruck, wir gehen auf die Knie, so breit es wie möglich ist, und bitten den Herrn. Der Herr schenkt dem Demütigen Gnade. Und wir brauchen die Gnade Gottes. Ich brauche dich mehr, Vater. Ich brauche dich mehr, Jesus. Halleluja, Halleluja. Wenn es möglich, du kannst auf deine Knie gehen. Der Herr begegnet dir heute Morgen. Der Herr ist, der dich stärkt. Der Heiland hat im Garten Gethsemane Stärkung vom Engel gebraucht. Und du brauchst vom Heiland heute Morgen, vom Heiligen Geist Stärkung, von oben. Du bist schwach, du bist müde, du bist ausgepowert, ausgekämpft. Der Feind hat dich geschlagen, womöglich irgendwo. Aber der Herr sagt, ich will dir begegnen und ich will dir neue Kraft schenken. Und du sollst auffahren wie ein Adler. Halleluja, Herr, ich brauche deine Kraft, diese übernatürliche Kraft. Begegne mir heute Morgen, Herr. Begegne uns allen. Wir singen wie ein Gebet, ich brauche dich mehr. Halleluja. Liebe Gott zu dir. Oh, so sehnen wir uns nach deiner Herrlichkeit. Die Welt, die geht vor die Hunde. Der Teufel wütet, die Sünde grassiert. Aber Herr, deine Kinder schauen auf zu dir. Unsere Hilfe kommt vom Herrn Zebaoth, der Himmel und Erde gemacht hat. Herr, und wir erwarten deine Hilfe heute Morgen. Halleluja, Halleluja. Wir singen noch einen Chorus und preisen den Herrn. Beten ihn an. Halleluja, Halleluja. Wir das, was Jesus kann. Kannst du Amen sagen? Jesus heilt, Jesus befreit, Jesus siegt, Halleluja. Keiner kann das, was er kann. Praise Gott. Wir bringen unsere Gaben nach vorne. Wir nehmen unser Opfer heute Morgen auf und ich möchte einladen, wer was geben möchte, der darf es. Keiner muss es. Wir sind ja eine Freikirche. Bei uns ist alles freiwillig. Wir kommen freiwillig und wir gehen auch freiwillig. Und wir leben auch freiwillig. Und wir preisen einfach Gott mit den Gaben, die er uns gegeben hat. Vater, ich segne alle Gaben, die Menschen dir bringen, als Dank und Lob und Preis. Herr Jesus, du wirst jeden Einzelnen segnen, der einfach dir Danke sagt. Danke sagt für die Erlösung, danke sagt für die Heilung, danke sagt für den Segen. Und wir segnen alle, die zum Volk Gottes gehören. Amen. Du kannst ihm vertrauen. Er ist ein fester Punkt. Halleluja, Halleluja. Wir sagen Amen. Amen. Und bevor wir uns setzen, drück deinen Nachbar und sag, Gott hat dich lieb. Segne deinen Nachbar. Und wünsche ihnen was Gutes. Sag, sei gesegnet. Halleluja. Gott ist ein guter Gott. Praise Gott. Niemand soll ungesegnet nach Hause gehen. Wir sind im Haus Gottes und wir segnen uns einander. Mit dem Segen des Herrn, mit dem Frieden Gottes. Praise Gott. So, lasst uns Platz nehmen. Kinder gehen in die Kinderstunde. Und wir hören dem Wort Gottes zu. Heute ist mein Thema, lebe das neue Leben. Lebe das Leben Gottes. Lebe nicht das menschliche, fleischliche Leben, das egoistische Leben, das materialistische Leben, sondern lebe das Leben Gottes. Zuerst einmal ein paar Bekanntmachungen für die Chorleute, also die gerne singen, am Mittwoch um 14.30 Uhr. Jetzt am Mittwoch, extra Chorstunde um 14.30 Uhr. Wer kommen kann, ist außer der Reihe. Und wer kommen kann, ist ganz, ganz herzlich eingeladen. Kerstin hat es gebeten, bekannt zu geben. Sie hat frei bekommen und deshalb kann sie auch jetzt auch die Übung machen. Und selbst wenn es nur wenige kommen, aber sie sagt, ich möchte es einfach üben. Übung macht Meister. So, dann möchte ich einladen für Montag. Montag haben wir einen Filmabend hier und wir werden wollen die Filmabende hier machen, solange es noch dunkel ist und wir abdunkeln können und noch nicht so Sommerzeit ist. Und da habe ich einen Film, Gott in der Schöpfung erleben. Gott ist ein gewaltiger Gott. Wenn du nur mal die Augen aufmachst, du siehst die Herrlichkeit des Herrn. Und im Römer 1 heißt es, die Heiden sehen schon, dass es einen Gott geben muss, dass das nicht alles durch Urknall oder weiß ich sonst noch was entstanden ist, sondern das Werk eines Meisters, eines gewaltigen Schöpfers ist. Und da wirst du ein paar Dinge sehen, einen wissenschaftlichen Film, mit Bibel begründet, ist dieser Film, und eine großartige Botschaft. Du sagst, guck mal, das habe ich gar nicht gewusst. Wie groß ist mein Gott, kein anderer wie er. Gott in der Schöpfung erleben. Und ich denke, das ist auch ein Geheimnis. Dann am Mittwoch, den 18. um 16 Uhr haben wir ein Thema, Weltprobleme, über die niemand mehr spricht. Es gibt Probleme, die Leute trauen sich nicht mehr, die Wahrheit zu sagen. Keiner traut sich, die Wahrheit mehr den Menschen nahe zu bringen. Aber wir möchten darüber reden, wir sind eine Freikirche, wir können uns das leisten. Frei ist Gott, wir müssen da nicht auf dem Papst Rücksicht nehmen, wir müssen da nicht auf den Bischof Rücksicht nehmen, wir müssen da auf niemand Rücksicht nehmen. Wir predigen Christus, den Gekreuzigten. Halleluja. Und den Auferstandenen und den wiederkommenden Christus. Halleluja. Und den Christus, der alles unter Kontrolle hat. Halleluja.
Praise Gott, du darfst in manchen Kirchen nicht mehr sagen, Jesus ist auferstanden. Puh, verstehst du, Jesus lebt. Wir gehen ja auf Ostern zu. Und ich möchte gleichzeitig, weil ich schon Ostern ankündige, das war ja im April irgendwann, aber ich habe einen ganz besonderen Gottesdienst, Fußwaschung, Johannes 13. Das ist Gründonnerstag und wir möchten das machen. Das ist nur natürlich für Kinder Gottes, für Christen, aber wir möchten auch das praktizieren, was in der Bibel drin steht. Jesus sagt, ein Beispiel habe ich euch gegeben, selig seid, die so es tut. So, nur dass ihr es wisst, mal was außer der Reihe. Okay, heute Morgen mein Thema, lebe das neue Leben. Mach was aus deinem Leben. Diese Woche waren auch gute Themen. Also mach dein Leben brauchbar. Setz dein Leben richtig ein. Wir haben auch Lühn gehabt hier und Gabi aus Mexiko. Sie haben uns gedient und sie haben etwas rübergebracht. Und ich denke, dass das auch festsitzt. Wer ein Zeugnis hat, der sollte aufschreiben und mir bis Mittwoch das Zeugnis geben, denn dass ich denen mitgeben kann nachher, wenn die nach Hause fliegen, was hier passiert ist, was Gott euch gezeigt oder gegeben hat. Schreibt es einfach auf, sie möchten das gerne, dieses Zeugnis mit nach Hause nehmen und dort ihren Leuten erzählen. Gott wirkt auch in Berlin, nicht nur in Mexiko, nicht nur bei den Eingeborenen und Einheimischen, sondern auch bei uns ist Gott ein guter Gott. Das Leben will echt gelernt werden, ihr Lieben. Leben ist nicht zu warten, bis der Sturm vorbei ist, bis das Wetter schöner und besser ist. Leben ist selbst im Regen zu tanzen, zu jubeln, zu jauchzen und sagen, das macht uns gar nichts aus, das Wetter. Erst recht, es gibt nur schlechte Kleidung, nicht schlechtes Wetter. So, Leben ist einfach das Leben zu leben. Jesus sagt in Johannes 11, Vers 25, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, obgleich er stirbt. Also, wer an mich glaubt, an Jesus, der wird leben, egal was passiert, egal wie die Weltlage aussieht, der wird leben, egal ob er weiterlebt, er als Mensch weiterlebt, er wird leben in Ewigkeit und ich werde darüber ein paar Gedanken sagen. Psalm 92, Vers 15, da heißt es, und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen und fruchtbar und frisch sein. Halleluja, das ist für alle alten Knacker was Gutes. Halleluja, die werden knackig. Und wenn sie auch alt werden, wir werden alle alt, das steht so, als wenn wir nie alt werden würden. Auch wenn sie alt werden, Ja, du hast aus der lauten Stimme. Ja, aber dann rufe ich dich nach vorne jetzt. Was darfst du sagen?
Vor Jahren habe ich in meiner Bibel gelesen, und zwar auf der linken Seite, da stand der Psalm 34, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Und auf der rechten Seite stand aus Psalm 37, was die Gerechten begehren, gibt ihnen der Herr. Mensch, das ist doch klasse. Dann habe ich darüber nachgedacht, ist aber schon wenigstens 5, 6 Jahre oder mehr vorbei. Und ich dachte, Mann, ja, aber wie mache ich das? Einfach so begehren? Und da kam so manches da hinzu. Vor allem ist mir aufgefallen im 1. Korintherbrief, im 12. Kapitel ist ja das Kapitel über die Geistesgaben, das 13. über die Liebe Gottes, die Agape, und das 14. über die Gaben der Zungen, also in Zungen zu sprechen. Aber der erste Vers von 14 ist besonders wichtig. Da steht nämlich, seid begierig nach den geistlichen Gnadengaben, vielmehr, dass ihr weissaget. Und ich glaube, das habe ich auch einen Prediger gehört, der sagt, seid brennend, seid verrückt danach. Nach den geistlichen Gnadengaben. Die sind alle da, sind verheißen und wir lassen sie liegen und kümmern uns gar nicht drum. Und um uns geht es schlecht und den Geschwistern in der Gemeinde geht es auch schlecht. Warum ist keiner da und sagt, nicht, gib mir doch die Gnadengabe der Krankenheilung. Gib mir doch vor allen Dingen auch die Gabe der Geisterunterscheidung, da ich merke nicht, wo die Dämonen am Wuseln sind, da man es rausschmeißt. Und da denke ich, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat, sieh, ich gebe euch Gewalt über die ganze Macht des Feindes.
Amen.
Und nichts wird euch beschädigen. Deshalb weckt Tote auf, heilt Kranke und treibt Dämonen aus. Wer tut das denn heute noch? Und da brauchen wir das. Wir können das auch nicht einfach so aus der Lameng so eben mal machen, das ist klar. Da fing ich jetzt an, habe ich mich erinnert jetzt an die Verse, was der Gerechte begehrt, gibt ihm der Herr.
Amen.
Da habe ich jetzt vorgestern geschrien, Herr, ich begehre, und das hat noch ein dolles Zeugnis, habe ich da gelesen, hat der Pirofei erzählt, da ist eine Familie, die haben ein Eigenheim, nicht so ganz hoch das Haus, und die Kinder waren allein in der Wohnung, so 13, 14, 15-Jährige und ein Kleen, weiß nicht genau, 4 oder 5 Jahre alt. Und die haben da das Fenster aufgemacht, sind dadurch aufs Dach geklettert. Und der Kleene ist nachgestiegen. Und dann war der da oben am Dach. Und dann ist nur, dann sah die Mutter, die in der Küche war, die sah auf einmal, wie da irgendwie so ein Kleiderpaket nach unten klatschte. Und da ist der Kleine ist da oben vom Dach runtergefallen. Und dann guckt er aus dem Fenster, da lag der unten. Der Vater kam, die sind ja erschrocken und verzweifelt. Der Vater nahm den Kleinen, hat ihn hochgehoben und hat geschrien, ich brauche die Gaben des Geistes. Und da ist wie ein Blitz gekommen durch den Vater, zack. Und der Kleine macht die Augen auf, ist wohl behalten und alles okay. Und hat dann hingestellt, der konnte wieder rumlaufen.
Amen.
Das hat mich auch motiviert. Da habe ich auch zum Herrn geschrien, Vater, ich begehre, und wenn ich da denke an Johannes 12, 13, 14, seid begierig. Vater, ich bin begierig, wenn ich das sehe, was Satan hier alles anstellt, wieder die Menschen kaputt macht, denn er ist der Böse, der Krankheiten verursacht, der Krebs ist, der Aids geschaffen hat und alle dieses. Und wir haben alle Schrift, zum Beispiel Amen. Los, Römer 8, Vers 2, nicht? Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christo Jesu hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes.
Amen.
Das ist einfach 2 kurze Sätze. Nicht? Das bedeutet aber, dass jeder wiedergeborene Mensch, der ist frei von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Der muss nicht mehr sündigen und er ist nicht unter dem Bann, dass er dem Gesetz des Todes, dass er stirbt hier den leiblichen Tod und auch den ewigen Tod. Davon sind wir frei gemacht durch Jesus. Wer nimmt das wirklich so richtig ernst und echt und freut sich darüber? Ich bin frei gemacht.
Amen.
Und wir können, dürfen auch andere eben davon frei machen, dass wir gebieten im Namen Jesu. Leider ist das kein Automatismus mit dem Vers 2. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christo Jesu hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde. Das muss man wissen. Aber leider passiert das auch noch, was im Alten Testament steht, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Weil man nicht Bescheid weiß. Also man muss den Vers kennen und wissen, ich bin wiedergeboren, denn ich habe Jesus aufgenommen. Nicht? Und dadurch bin ich ein Kind Gottes geworden. So steht es im 1. Kapitel vom Johannesevangelium, im 12. Vers.
Wie viele in Aufnahmen?
Denen gab er das Recht und Luther übersetzt sogar die Macht, Kinder Gottes zu werden.
Amen.
Und wie wird man ein Kind? Durch Geburt. Und das ist da die Wiedergeburt, die Jesus meint, an dem 3. Kapitel, an dem Nikodemus um die Ohren haut. Es sei denn, dass ein Mensch von Neuem geboren werde. Anders kann er das Reich Gottes nicht sehen.
Okay, begierig sein. Ich denke, das ist ein gutes Stichwort.
Ja.
Und du wirst vom Beruf Aufnehmer.
Ja.
Begierig. Bleibst in deinem Beruf. Gott segne dich. Dankeschön. Begierig sein nach der lauteren Milch. Ich weiß nicht, wenn du so Kinder gehabt hast, du weißt, wenn die Hunger haben, die schreien, die machen alles schalu. Und deshalb, wir sollen begierig sein nach dem Leben Gottes. Und das ist auch meine Botschaft heute Morgen. Ich habe extra kein Zeugnis gegeben lassen, weil ich wusste, irgendjemand hat ein Zeugnis. Irgendjemand ist begierig. Irgendjemand kriegt nicht genug. Weißt du, Gott gibt uns mehr als genug, aber wir nehmen es nicht. Da liegt alles bereit, wird aber nicht abgeholt. Gott hat die ganze Herrlichkeit uns zur Verfügung gestellt. Also, und wenn sie auch alt werden, werden sie noch blühen, fruchtbar und frisch sein. Halleluja, Halleluja. Kannst du Amen, Lob und Dank sagen, Gott preisen und ehren? Halleluja. Eine kleine Geschichte will ich euch erzählen zuerst. Einmal ist es vielleicht ein Märchen. Im Bauch einer schwangeren Frau unterhalten sich zwei Zwillinge, und sagt, glaubst du eigentlich ein Leben nach der Geburt? Nein, auf keinen Fall, sagt der andere, das ist doch Schwachsinn. Hast du schon mal von jemandem gehört, dass der wieder zurückkommt im Mutterbauch nach der Geburt? Nein, aber ich glaube trotzdem an ein Leben nach der Geburt, sagt der eine. Wir werden vielleicht mit dem Mund essen und mit den Beinchen laufen müssen. Das Leben wird dort anders sein. Aber wie bitte? Du spinnst total mit dem Mund essen, mit den Beinchen laufen. Und ich soll auch laufen? Nein, sowas gibt's nicht. Und die haben dann diskutiert und so weiter. Es wird endlich alles anders werden, hat der andere gesagt. Und wir werden endlich unsere Mutter sehen, bei der wir jetzt drin sind. So unterhalten sich die zwei Zwillinge. Ach, du glaubst doch an keine Mutter. Die gibt's keine Mutter für uns. Gläubig und ungläubig, was die so unterhalten. Das ist alles nur Quatsch. Natürlich spürst du, sagt der andere, dass die Welt um uns existiert, dass es eine andere Welt gibt. Du spürst die Geschwister, du spürst die Musik und du hörst die Stimme der Mutter. Du hörst doch alles manchmal und so weiter, wie sie uns was vorsingt und uns was sagt und dergleichen. Ach, alles Quatsch. So ist der Mensch, der natürliche Mensch. Alles Quatsch. Sowas gibt's nicht. Dass er frisch wird, dass er bestimmte Dinge tun wird. Und genau das ist die Situation, Wiedergeburt, geistliche Geburt und so weiter. Da erzähl doch jetzt einem Menschen, der nicht an Jesus Christus glaubt, der sagt, alles Quatsch. Alles, was sie hier erzählt, sowas gibt's nicht. Der wird jung und alt und frisch und munter und die fahren auf wie Adler, die kriegen neue Kraft und das ist alles Quatsch. Leute, es gibt ein anderes Leben. Und wer nicht glaubt, dem ist es nicht zu helfen. Wir leben bereits jetzt schon dieses andere Leben. Wir bereiten uns auf dieses andere Leben vor. Gottes Kinder leben anders, denken anders, reagieren anders, benehmen sich anders, sollten auch sich anders benehmen, total anders benehmen. Denn unser Vater ist ein anderer als die Fürsten und Herren dieser Welt. Es gibt ein paar Vorzeichen für das neue Leben, so wie bei der Musik, so Vorzeichen, das bestimmt dann den Rest des Lebens. Und wir haben jetzt schon das Zeugnis des Heiligen Geistes, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn du das, dieses Zeugnis hast und weißt, mir sind meine Sünden vergeben, mein Name steht im Buch des Lebens, egal was die Leute erzählen, ich weiß, ich bin oben registriert. Und die Frage ist, bist du schon oben registriert bei Gott? Bist du dort registriert, angemeldet? Weißt du, man muss, wenn ein Kind geboren wird, muss der Vater oder der Vater meistens muss zum Standesamt und muss dich registrieren, dir einen Namen geben. Man kann nicht alles dem Zufall überlassen. Und Leute, wir leben in einer Welt, die von Gott uns vorbereitet wurde. Und wir reifen jetzt hier in dieser Gemeinde, so wie diese zwei Kerle da in dem Mutterbauch heran und wir unterhalten uns und sagen, du draußen, da werden wir das und das tun, wenn ich einmal bei Gott bin. Überleg einmal, mal dein Leben mal richtig so schön aus, wenn ich einmal beim Vater bin, wenn ich einmal am Ziel bin, wenn ich einmal gestorben und auferstanden bin mit diesem neuen Leben. Wenn ich, Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stirbe. Jakob Böhm hat einmal gesagt, wer nicht stirbt, bevor er stirbt, verdirbt, wenn er stirbt. Also, deshalb, du musst jetzt schon gestorben sein, die Welt jetzt schon abgehakt und abgeschrieben haben. Und deshalb, wir müssen ein paar wichtige Entscheidungen treffen. Lebe das neue Leben, das ist meine Botschaft. Und wir müssen also für das neue Leben einige Entscheidungen treffen. Wir müssen uns für Jesus entscheiden. Nummer eins, das ist so wichtig, diese Entscheidung. Wir müssen uns für die Nachfolge entscheiden. Wir müssen fürs Reich Gottes uns entscheiden, für den Dienst uns entscheiden. Wir müssen uns entscheiden, ich vertraue Gott, egal was meine Gefühle sagen, was ich jetzt vermute und was mir die Philosophie sagt und die Theologie sagt. Ich glaube dem Wort Gottes. Ich treffe eine Entscheidung, ich vertraue dem Wort Gottes. Und ich treffe eine Entscheidung, gehorsam zu sein. Wir treffen wichtige Entscheidungen, ihr Lieben. Unser Leben ist hier voller Entscheidungen, Weichenstellungen. Und unsere Entscheidungen bestimmen dann die Resultate, die Ergebnisse von unserem Leben. Und bei Gott gibt es keinen Zufall. Auch wenn steht das Wort euch alles solches zufallen. Es gibt keinen Zufall, sondern du konzentrierst dich auf den Himmel und Gott sorgt dafür, dass es so wird, wie er es versprochen hat. Bei Gott funktioniert das nur, wenn wir uns entscheiden, und zwar für das Leben mit ihm. Du hast also dich für den Willen Gottes entschieden. Das ist also der Beginn des neuen Lebens. Du hast dich entschieden, Gott, übernimm du die Kontrolle jetzt für mein Leben. Du hast ihm das Steuerrad oder das Lenkrad übergeben. Du hast dich entschieden, ich werde mich nach dem Wort Gottes richten und nicht mehr nach Menschenwort. Ich werde mich jetzt nicht nach Menschensatzungen, nach menschlichen Vorschriften, Dogmen und Theorien richten. Ich werde nach der Offenbarung des Herrn mich richten, wie der Geist uns als Zeugnis gibt. Ich werde mich nach den Vorgaben des Herrn richten. Ich habe mich entschieden. Für die Heiligkeit. Du musst dich dafür entscheiden. Von selbst kommt nichts. Du musst dich entscheiden. Ich habe mich entschieden, mit dem Heiligen Geist zu leben. Ich habe mich entschieden, alles zu nehmen, was Gott mir gibt. Begierig, süchtig, verlangen, sehnsüchtig. Sein wie der Hirsch schreit nach Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir oder nach dir. Ich habe mich entschieden, ich will alles haben, was Gott mir gibt. Für mich sind die Würfel gefallen. Du hast dich für den Sieg entschieden. Und wenn du dich für den Sieg entschieden hast, halt dich fest, du hast dich für Kampf und Krieg entschieden. Denn ohne Kampf und Krieg kein Sieg. Du hast dich entschieden, ich will Sieg haben. Du hast dich für die Kraft Gottes entschieden, du hast dich für die Arbeit entschieden. Du übernimmst Verantwortung und Aufgaben und Dienste und Pflichten. Du hast dich für den Bund Gottes, für den Beistand Gottes entschieden. Herr, ich halte nur noch zu dir. Und es ist wie bei einer Partnerwahl, zuerst mal schnuppert mal rum, du hast alle möglichen Religionen und alles durchgeschnuppert. Und jetzt hast du gesagt, ich habe Jesus entdeckt. Und jetzt bleibe ich bei meinem Jesus. Ich habe mich für Jesus entschieden und den will ich und keinen anderen. Amen. Sich für Jesus entschieden. Und dann können dir noch dir so viel vorschwärmen und dir noch so viel vorsingen und vormachen. Du hast dich für Jesus entschieden, für deinen Jesus. Du hast also für die Führung Gottes entschieden, dass Gott dich führt und leitet auf rechter Straße. Wo Gott führt, und jetzt will ich ein paar Wahrheiten sagen, was Gott mir diese Tage auch beim Beten und Fasten gezeigt hat, aber ich kann nicht alles auf einmal bringen, das muss ich so nach und nach aufarbeiten. Wo Gott einen führt, da bereitet er auch alles vor. Denk drüber nach. Wenn Gott einfach die Führung und die Kontrolle und den Beistand in deinem Leben übernommen hat, wenn du dich für ihn entschieden hast, übernimmt er auch die Führung und die Versorgung deines Lebens. Philipper Kapitel 4, Vers 19, da heißt es, da füllt Gott auch alle Bedürfnisse deines Lebens aus. Alles, was du brauchst, wird dir gegeben. Philipper 4, Vers 19, da füllt er deinen Mangel aus, da gibt er die Mittel, damit du ihm dienen kannst, da gibt er die Kraft, und zwar jeden Tag neu. Er gibt nicht die Kraft für das nächste halbe Jahr, nein, er gibt tagtäglich, so wie deine Tage, so auch deine Kraft. Und das, was du tust, und je mehr du tust, desto mehr Kraft kriegst du. Von dem Moment, wo Gott die Kontrolle in deinem Leben übernimmt, da ist auch die Versorgung in deinem Leben übernommen. Da ist der Segen Gottes da und da lebst du ein anderes Leben. Viele sind von Gott gerufen und berufen, aber die wenigsten werden von Gott geführt. Das hat Gott mir gezeigt und ich bin so geschockt worden, als der Herr mir das zeigte beim Fasten und Beten. So viele sind berufen, auserwählt. So viele haben eine Entscheidung getroffen, ja, für den Herrn, und sie lassen sich nicht von Gott führen und leiten. Das ist eine Tragödie. Werden von Gott nicht geführt. Berufung ohne Führung ist zwecklos. Das macht dich zum Mörder. Das macht dich zum Verbrecher. Wenn du eine Berufung hast, ein Charisma, einen Ruf Gottes in deinem Leben hast und du wirst nicht von Gott weitergeführt und reifst unter der Leitung des Heiligen Geistes, wirst du zum Verbrecher. Woher weiß ich das? Denk an Moses. Moses hat eine Berufung gehabt, eine Erwählung. Wer nur berufen ist ohne der Führung Gottes, der erreicht nie das Ziel seiner Berufung. Du musst also die Führung in Gottes in deinem Leben haben, sonst endest du in einer Katastrophe, im Chaos oder was weiß ich. Du siehst das Wunder Gottes, das Gott für dein Leben vorgesehen hat, nicht, wenn du nicht geführt wirst als sein Kind, geleitet wirst. Wenn diese Berufung nicht Inhalt bekommt. Moses musste bitter lernen. 40 Jahre lang hat er sich in der Wüste noch rumtreiben müssen. Er wurde zum Mörder, als er sich vergriffen hat. Er wusste ganz genau, ich bin Heiland, ich bin Erlöser. Ich muss Israel von Pharao erlösen. Aber er hat nicht auf die Stunde Gottes gewartet in seinem Leben. Deshalb auch die Botschaft, lebe das neue Leben, das muss ausgelebt werden. Und du musst immer auf dieses Kairos, auf den Moment Gottes warten, jetzt. Jesus hat nichts von sich aus getan. Das ist erstaunlich. Jesus hat immer auf den Wink seines Vaters gewartet. Er hat nicht einfach Lazarus auferweckt oder gleich gerannt. Lazarus braucht Heilung. Nein, er ist nicht mit der Heilung gekommen. Er hat gewartet, bis er gestorben ist und bis er gestunken hat. Und dann erst, als seine Zeit erfüllt war, als er spürte, jetzt ist der Augenblick, dann kam er. Und die Leute dachten, es ist alles zu spät. Aber Gott kommt nie zu spät, sondern er kommt immer richtig. Gott kommt immer richtig. Und dieser liebe Bruder Moses musste lernen, das neue Leben will auch gelebt und ausgelebt werden, und zwar unter der Führung Gottes. Nicht nur einfach sagen, ich entscheide mich für das Volk Gottes, ich lebe mit dem Volk Gottes. Nein, du musst auch darin reifen und wachsen und dich entwickeln. Wenn Gott einen führt, dann gehst du vorbereitete Wege. Dann trittst du geöffnete Türen oder gehst durch geöffnete Türen. Dann hast du den Frieden Gottes, wenn Gott dich führt. Nicht nur Berufung, sondern du hast den Frieden. Jetzt. Und dann gehst du zum Pharao und sagst, lieber Mann, lass mein Volk gehen. dann sprichst du in Autorität und Vollmacht. Wenn du von Gott nicht nur erwählt, nicht nur bestimmt, sondern auch geführt wirst. Jesus wurde vom Geist geführt. Und wie sieht es in unserem Leben aus heute Morgen? Wer führt uns? Lebe das neue Leben. Nicht nur, dass du das neue Leben hast. Ich bin Kind Gottes, ich bin errettet, ich bin Christ, ich glaube an Jesus. Weißt du, du musst auch diesen Glauben konsequent ausleben, was es auch immer heißt. Lukas Kapitel 4, 32, da heißt es, und sie waren erstaunt über Jesus, über seine Lehre. Wo kommt das alles her? Wir kennen ja seinen Vater, wir kennen sein Handwerk, wir kennen sein Haus, wir kennen seine Mutter, wir kennen seine Familie. Aber wo kommt ihm das alles her? Jesus wurde vom Geist geführt. Jesus wurde vom Geist geführt. Deshalb, wenn du erfolgreich leben möchtest, brauchst du die Geistesleitung in deinem Leben. Begierig sein, verlangend sein nach dem alles, was Gott dir zu geben hat. Das neue Leben ist ein Leben in Vollmacht, in Autorität Gottes, in Übereinstimmung mit Gott. Das ist das neue Leben. Es ist nicht nur, dass du religiös bist und sagst, ich glaube an die Heilige Schrift. Weißt du, die Heilige Schrift bringt dich nicht in den Himmel. Die Kirche, die Gemeinde bringt dich nicht in den Himmel. Der Gehorsam bringt dich in den Himmel. Ist dein Leben ein Leben mit Christus, mit dem Heiligen Geist? Lebst du aus der unsichtbaren Welt und du sagst, alles Quatsch, was die da erzählen, was der Pastor da sagt und so weiter. Ja, aber ich habe gehört, München und so weiter. Und die zwei haben sich noch unterhalten. Ja, aber wir brauchen keinen Mund, wir werden ja über die Nabelschnur versorgt. Wir werden von der Organisation versorgt. Oder was weiß ich von was. Weißt du, du musst lernen, später selbst zu essen, selbst auf eigene Füße zu stehen, selbst dein Leben in die Hand zu nehmen. Das muss ich alles? Ja, ja. Das ist das neue Leben mit Gott. Wandelt im Geist, heißt es in der Bibel. Der Ungläubige versteht nicht, was das gute Leben überhaupt ist. Er hat keine Ahnung über die geistlichen Dinge, die zusammenhängen. Er sagt, alles Quatsch. Alles umsonst, alles unglaubwürdig, alles. Das entspricht nicht unserer Vorstellung. Wenn du das neue Leben lebst, lebst du nicht mehr nach deiner Vorstellung, nicht mehr nach deiner Erziehung, nicht mehr nach deiner Bildung, was du gelernt hast, sondern du lebst ein Leben vom Heiligen Geist gelehrt. Lebe das neue Leben. Und der Ungläubige redet ganz anders über die Dinge dieses Lebens, hat ganz anderes Interesse als der Gläubige. Ich weiß nicht, ob du schon gemerkt hast. Nimm einen total ungläubigen, atheistischen Menschen und so weiter. Du, ihr redet das Gleiche womöglich, aber aneinander vorbei. Ihr meint vielleicht das Gleiche, aber ihr redet total vorbei. Der eine denkt nur irdisch und menschlich und was ist sichtbar und materialistisch und der andere, der redet vom Himmel, von einer anderen Welt. Wovon spricht der Prophet? Von sich selbst oder von jemand anders? Du kannst sogar heilige Bücher lesen und verstehst die Zusammenhänge nicht. Kannst religiös sein. Und deshalb, nicht jeder, der religiös ist und fromme Sprache spricht, Kananäisch oder Hebräisch oder Lateinisch oder Griechisch, dass er Gott versteht. Du verstehst Gott nur im Heiligen Geist. Die Bibel wurde im Heiligen Geist gegeben und du kannst nur im Heiligen Geist verstehen. Und nicht in Lateinisch, Griechisch oder Hebräisch. Vergiss das. Das ist gar nicht mal so wichtig, ob du diese Sprachen kennst. Wichtig ist, kennst du die Sprache des Heiligen Geistes. Der Ungläubige hat keinen Geschmack. Du sagst, ich habe Sehnsucht nach Jesus, mehr von Jesus. Ich bin begierig nach der lauteren Milch, nach dem Wort Gottes. Aber also hör mal mit solch einer Spinnerei da. Der Ungläubige hat ganz andere Ziele als der Gläubige. Ganz andere Interessen. Ganz andere Freuden. Ganz anderes Vergnügen. Der Gläubige, er stimmt mit Gott überein. Und der Ungläubige mit sich selbst, mit der Umwelt, versucht allen recht zu machen. Und der Ungläubige kann dem Gläubigen nicht das Wasser reichen. Ich mache mich über die Ungläubigen sowieso lustig, denn der, der im Himmel wohnt, lacht und spottet ihrer. Die können also einem gläubigen Menschen nicht das Wasser reichen. Wenn du selbst eine einfältige Frau bist, eine Hausfrau bist und nur 700 Worte zusammensprichst die ganze Woche über und sonst nichts und so weiter. Weißt du, selbst eine Omi weiß mehr über die Herrlichkeit Gottes Bescheid als ein Theologieprofessor, weil sie Jesus mit dem Herzen kennt, weil sie mit dem Herzen an Jesus glaubt. Und sie hat mehr Licht und mehr Erleuchtung, als wenn einer da alle möglichen, so Dauerstudent der Theologie ist und lernt und lernt und lernt und lernt nimmer mehr aus. oder irgendwo in irgendeiner Sekte, die Sektenleute, die lernen, lernen, lernen und lernen nie mehr aus. Weißt du, wenn du die Erleuchtung hast, 5 Sekunden in der Gegenwart Gottes ist mehr als 50 Jahre knochenharte Arbeit. Die Gegenwart Gottes ist, was das Ding wendet, im Geist zu leben. Gläubige sprechen eine andere Sprache. Wir werden jetzt vom Geist Gottes motiviert als Gläubige. Nicht mehr von unseren Gefühlen. Es sollte ich aufstehen. Nein, ich stehe auf, wenn der Heilige Geist mir sagt, aufzustehen. Und halte dich an diesem Wagen, Philippus. 2. Korinther 5, Vers 17. Die neue Schöpfung. Ist jemand in Christus? Das ist die Voraussetzung. Es geht nicht automatisch, wie wir gehört haben. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe. Und jetzt kann man sich darüber streiten, was es jetzt richtig ist. Da ist eine neue Schöpfung oder ein neues ist im Werden. Ich würde sagen, beides stimmt. Mit uns wird was Neues. Und zwar Tag für Tag, wir werden tagtäglich erneuert. Wir sind so wie eine Raupe in einem Kokon. Und wir wissen noch nicht, was aus uns wird, aber ich weiß, ich werde eines Tages nicht mehr auf den Bauch kriechen. Ich bin lang genug auf den Bauch gekrochen. Ich habe lang genug der Sünde und dem Teufel und der Welt gedient und Kohl gefressen. Jetzt wartet auf mich ein anderes Leben, ein anderer Lebensstil. Ich werde ein Schmetterling. Erzähl mal der Raupe, du wirst mal fliegen, mein Kind. Das ist so ein Quatsch. So wie diese beiden dort im Mutterleib. Also ein Quatsch. Das Alte, ist jemand in Christus, das Alte hört auf. Und ich sage dir jetzt ein paar Wahrheiten, vielleicht bist du auch über dich selbst schockiert. Die Frage ist, gibt es einen Vor-Christus und einen Nach-Christus bei dir? Und es muss einen Unterschied geben, bevor du zu Jesus kamst, warst du ein Sünder, ein Gottloser, ein Spötter womöglich, zynisch, frech, und was sonst alles noch als Negatives sein könnte. Du warst irdisch gesinnt, materialistisch gesinnt, nur noch egoistisch gesinnt. Nach Christus ist eine neue Zeit angebrochen. Und es gibt einen Vor-Christus und einen Nach-Christus. Lebe das neue Leben. Lebe das Leben nach Christus. Wie sieht es aus, diese neue Schöpfung? Das Alte hat aufgehört, die alten Interessen sind abgestorben, dieser trockene Laub, diese trockenen Blätter sind abgefallen. Und Stück für Stück mehr und mehr kristallisiert sich die Wahrheit in deinem Leben raus, so wie der Johannes der Täufer sagt, ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Kennt ja sowieso. Sagt ja nichts Neues. Mit uns muss sich tagtäglich etwas verändern, das ist Lebe das neue Leben. Wir verlassen die bisherige Ebene Stück für Stück mehr und mehr. Und weißt du, wo es zuerst hingeht? Die Israeliten, die kamen aus Ägypten raus. Und weißt du, wo es hinging? Ins Rote Meer. Und ich sage dir eine Wahrheit, das ist mir auch beim Fasten groß geworden, warum ich diese Wahrheit sage, warum die zuerst ins Meer mussten, dann durch die Wüste mussten, dann nochmals durch den Jordan mussten. Es hat was ganz auf sich. Gott schuf Licht und Finsternis. Und dann heißt es, und er schied Licht und Finsternis. Und Gott schuf Wasser und Feste. Und Gott schied Wasser und Feste. Weißt du, was Gott gemacht hat? Gott hat, jetzt könnte man diskutieren, mein Lieber. Aber ich will jetzt nicht diskutieren, das machen wir nachher, nach der Bibelstunde. Da Gott schuf Wasser und Feste. Und Gott schuf Finsternis. Und weißt du, was Finsternis ist? Finsternis ist das Reich Satans. Bei Gott gibt es keine Finsternis. Gott ist Licht. Bei ihm ist keine Finsternis. Und zwar, Gott hat die Dämonen, die Teufel, die gefallenen Dämonen zusammengefasst, damit sie auf diese Erde, Satan fiel auf die Erde, so steht es in der Bibel. Und ich sah Satan wie ein Blitz aus dem Himmel fallen und auf der Erde. Und Gott schuf Finsternis. Und wenn wir nachher die Bibel lesen, ich kann jetzt theologisch das alles nicht groß aufarbeiten heute Morgen, und dann lesen wir in der Apokalypse, in der Offenbarung, und es wird kein Meer mehr sein. Und keine Finsternis wird sein, keine Nacht mehr. Wir lesen ja Finsternis, Reich Satans und so weiter, und das Volk lag im Dunkeln und Finsternis und so weiter. Das ist Reich Satans. Und das Meer ist auch etwas, wo Satan gebunden wurde, ins Meer. Und in Hiob heißt es, wehe dieser Generation, die den Lavitian weckt. Diese Seeungeheuer. Wehe dieser Generation. Und die Dämonen wurden ins Meer versenkt. Wo das Meer am tiefsten ist, dort sind unsere Sünden versenkt. Das ist das Reich Satans. Und deshalb mussten die Kinder Gottes als erste Aktion ins Rote Meer marschieren oder Schilfmeer oder was das Meer auch immer gewesen sein mag. Und die mussten durch das Reich Satans, bevor du in den Himmel kommst, musst du durch das Meer, durch die Wüste, ist auch so ein Platz für Dämonen. Die Wüste, da wurde dieser eine Bock wurde geopfert dem Herrn und dieser andere wurde in die Wüste geschickt, dieser Hassael. Hau ab, du Sündenbock. Dieser Sündenbock wurde in die Wüste geschickt. Du siehst also, da mussten die Kinder Gottes durch. Das Leben mit Gott ist zuerst einmal, wir müssen den Kampf mit dem Teufel aufnehmen. Und das war das Erste, was Jesus tat, vom Heiligen Geist geführt. Er ging in die Wüste und wurde versucht und angefochten. Und drei Ebenen, da war Wasser, da war Wüste und da war Finsternis. Diese drei Begriffe. Und wir müssen zuerst einmal den Starken binden. Der Starke muss gebunden werden. Das ist Leben, das neue Leben. Dass der Teufel nichts mehr in unserem Leben zu melden hat. Und er will sich immer wieder aufregen. Finsternis ist da und Nacht ist da. Und wisst ihr, die ganzen Gerichte oder Ärgernisse passieren immer um Mitternacht. Das ist mir beim Fasten groß geworden in dieser Zeit, verstehst du? Immer um Mitternacht. Immer in der Dunkelheit. Und wo arbeiten Diebe und wo arbeiten Mörder und wo arbeiten Verbrecher? Nachts. Das ist die Zeit, wo der Teufel herrscht. Tagsüber fällt ihm da gar nichts ein, traut er sich nicht einmal. Und wir sind Kinder des Lichts und nicht mehr Kinder der Finsternis. Denk drüber nach, lebe das neue Leben. Geh weiter heute Morgen, möchte ich einfach sagen, fang an, auf einer anderen Ebene, auf einem anderen Level zu leben als Kind Gottes. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Titus Kapitel 2, Vers 11 bis 14 und dann Titus 3, Vers 4 bis 7. Uns ist die Gnade erschienen. Wir haben etwas erblickt, etwas erkannt und wir können es nicht mehr lassen. Wir sind von der Gottlosigkeit weggezogen worden. Da heißt es einmal, wenn du das aufmerksam liest, die Gnade Gottes zieht dich von der Gottlosigkeit weg. Das ist das neue Leben. Du wirst plötzlich so entwöhnt. Du sagst, da habe ich keine Lust mehr dazu. Ich habe kein Verlangen mehr. Du wirst weggezogen von der Gottlosigkeit, was es auch immer heißt. Gottlosigkeit ist alles, was mit Gott keine Verbindung hat, was nicht von Gott kommt, was der Herr nicht geschickt hat. Das ist Gottlosigkeit. Die Gnade zieht uns weg von Gott und erzieht uns zu Gott. Das ist die Gnade, diese heilsame Gnade. Lies in Titus 2, Vers 11 und folgende Verse. Und dann die andere Seite, wenn wir dann hier weiter betrachten, wir haben ein Evangelium, wir haben eine andere Erwartung, wir sagen uns los von diesen irdischen Begierden, so wie wir werden weggezogen. Plötzlich, ich brauche das nicht mehr. Ach, das kann ich, darauf kann ich auch verzichten. Das habe ich auch nicht mehr nötig. Weißt du, du wirst einfacher. Und die Kraft liegt im Weglassen, im Weggeben, im Verzicht. Da liegt das Geheimnis der Kraft. Lebe ein neues Leben. Ich kann nur Stichworte dir weitergeben. Weiter musst du selbst arbeiten. Wenn du dann hier Titus 2 liest, da heißt es, wir warten auf das Jenseits, auf die Erlösung. Wir sind Gottes Eigentum. Wir gehören jetzt einem anderen Herrn. Wir gehören nicht mehr uns selbst. Weißt du, so viele Leute, die sind bekehrt, aber sie sind immer noch ihr eigener Herr. Wir sind Gottes Eigentum. Lebe das neue Leben, lebe als Eigentum Gottes. Und wir leben nicht mehr für uns. Mein Haus, mein Auto, meine Arbeit, meine Berufung, mein Name. Nein, wir sind Gottes Eigentum. Mit der Entscheidung für Jesus ist Herrschaftswechsel passiert. Da hat jemand anders den Besitz übernommen. Und die Ansprüche und die Gewalt. Wir arbeiten für eine andere Firma jetzt. Wir stehen unter einem anderen Kommando und dann in Titus 3 und wir haben einen ganz anderen Stand. Lebe das neue Leben. Wir sind nicht mehr Sklaven, heißt es dort. Ich muss nicht mehr tun, sondern ich habe mich freiwillig entschieden und ich bin ein Freiwilliger, der Gott dient. Und deshalb, wir sind eine Freikirche und wir dienen nur aus freien Stücken. Nicht, weil mein Vater das wollte, dass ich jetzt Christ werde. Ich bin Christ von mir aus geworden. Und nicht, weil da der Pfarrer mich konformiert oder gefirmt oder blombiert oder glorifiziert hat. Nein, ich bin von mir aus freien Stücken Kind Gottes geworden, weil ich das wollte, weil ich das fürs Beste hielt in dieser Welt, aus freien Stücken. Niemand hat mich gezwungen, knie dich nieder und bete Gott an. So was der Teufel macht, der Teufel zwingt die Leute, fall nieder und bete an. Ich werde nicht gezwungen, wenn ich Gott anbete, mache ich das freiwillig, weil ich von innen her motiviert werde, nicht von außen. so einen Knicks zu machen. Oder Schuhe auszuziehen. Aber du, das macht sowas nicht. Ich ziehe schon Schuhe aus, wenn ich dich besuche und du einen schönen Teppichboden hast. Aber ich werde vor einem Götzen nie meine Schuhe ausziehen. Ich werde nie vergessen, dass ich hier in Frohnau ein Interview mit Senderfreies Berlin, ein Fernsehprogramm hatte und so weiter. Und plötzlich musste ich da vor dem Buddha und da alle ein Interview über Charismatik und alle Pfarrer und alle religiösen Führer, die ziehen alle ihre Schuhe aus und sitzen zu Füßen von Buddha. Und er sagt, nein, ich ziehe meine Schuhe nicht aus. Nicht, dass ich was gegen Schuhe ausziehen habe, aber ich werde vor dem Götzen, vor dieser Figur meine Schuhe nicht ausziehen. So wohl oder übel, es ging durchs Fernsehen und die Leute haben diskutiert, Pastor Matthäus wäre stur und ich bleibe stur. Und die mussten immer rauskommen mit dem Mikrofon. Ich saß draußen vor der Kapelle und fragten sie, was denken Sie dazu? Sie mussten mir extra einen Monitor hinstellen. Was denken Sie dazu? Und so weiter. Ging immer. Und die ganze Diskussion im Fernsehen war anschließend, warum zieht der Pastor die Schuhe nicht aus? Und da habe ich zum ersten Mal entdeckt, was Barfüßer für eine Bedeutung haben. Hatte ich keine Ahnung vorher. Aber die Götzen zwingen dir, dass du das Schuh ausziehst. Wir beugen unsere Knie vor Gott und sonst vor niemand. Und das aus freien Stücken. Und wenn ich mal barfuß laufen will, das tue ich so und so. Da brauche ich den Buddha nicht dazu. Das mache ich, weil ich Jesus lieb habe. Und weil ich keine Schuhe vielleicht habe. So, wir sind nicht mehr Sklaven. Wir gehen nicht mehr in die Irre. Wir dienen nicht mehr unseren Leidenschaften. Über unser Leben ist das Erbarmen Gottes, Titus 3. Wir sind erneuert durch den Heiligen Geist. Wir sind von Gott beschenkt. Ist das nicht gewaltig? Wir schauen nicht mehr auf uns, sondern wir schauen auf Gott. Das kommt aus diesem Abschnitt heraus. Und das heißt, ich schaue nicht mehr auf meine Niederlage und Niederlagen, sondern ich schaue auf den Sieg Jesu. Ich schaue nicht auf meine Gefühle. Ich schaue nicht auf dieses Ding, sondern ich schaue auf seinen Reichtum, auf seine Fülle, auf seine Größe, auf seine Macht. Uns ist jetzt egal, was mit uns passiert. Weißt du, und das ist das Geheimnis deines geisterfüllten Lebens. Lebe das neue Leben, dir ist vollkommen egal. Also wenn du wahres Kind Gottes bist, dir ist es vollkommen egal, was mit dir gerade jetzt passiert. Sie können dir nehmen Haus und Hof und Kind und Weib und alles mögliche miteinander und du bleibst dennoch, meinen Gott gebe ich nicht her. Weil die können dir nur den Kopf nehmen. Die können nur dieses Leben nehmen. Aber wohl dir, wenn du weißt, ich habe drüben noch ein anderes Leben. Und dort bin ich ein gekröntes Haupt. Und selig und heilig ist, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Uns ist egal, was mit uns passiert. Wir sind also um uns gar nicht so besorgt, sondern wir sind sehr besorgt um Jesus in uns. Das ist das neue Leben. Christus in euch, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Wir nehmen uns nicht mehr so wichtig. Wenn Leute es... Weißt du, die Leute nehmen ihren Körper so wichtig. Heutzutage, weißt du, wenn du älter wirst, dann musst du Vitamine nehmen, dann musst du das nehmen, dann musst du die Salbe nehmen, dann musst du die Creme nehmen, dann brauchst du das. Und dann fragst du, was ist gut und was hilft und was nützt. Ist es okay? Niemand sagt es dann. Aber wir sind so um unseren irdischen Körper so besorgt. Wir sollten so um Jesus besorgt sein. Uns sollte Christus so wichtig sein wie unser irdischer Körper. Dieser Leib verfällt und dieser Leib wird Staub. Und wir haben einen anderen Körper, wir werden überkleidet. Wenn du in der Ewigkeit ankommst, du hast total anderen Körper. Da brauchst du keine Brille mehr, da brauchst du keine Hörgerät, da brauchst du gar nichts. Da brauchst du keine Prothesen, da brauchst du überhaupt nichts. Du bekommst einen total neuen Körper und ohne Herzrhythmusmaschinen und ohne irgendwelchen Apparate. Du bekommst gesunden Körper ohne Krampfadern. Und ohne X- und O-Füße, du bekommst einen neuen, kompletten Körper und mit allen Zähnen im Mund. Und deshalb, wir jammern uns und beschäftigen uns so mit diesen Zipperleins. Uns sollte Christus in uns das Wichtigste sein. Dieser Leib verfällt und er muss so oder so verfallen. Je schneller, umso besser. Desto schneller sind wir am Ziel. Aber stell dir mal vor, du musst da unten liegen 20 Jahre und warten, bis du verfaulst. Aber dieser Körper ist nicht da unten. Weißt du, Friedhof, ich bin so oft auf dem Friedhof. Manchmal in einem Jahr bin ich fast 300 Mal auf dem Friedhof gewesen und Predigten und Beerdigungen gehalten und so weiter. Ich weiß, was es bedeutet auf dem Friedhof. Aber ich habe den Leuten immer gesagt, Leute, eure Mutter, euer Vater, euer Bruder oder Schwester sind nicht da unten. Und immer wieder, das ist meine Botschaft, die sind nicht da unten. Und die werden nie da unten, das ist nur das Kleid, das Äußere, die Lumpen, die sie getragen haben, die sind unten. Aber das, was sie wirklich waren, die sind ganz woanders. Die sind ganz woanders. Die sind nicht da unten. Und deshalb, weißt du, die ersten Christen, die haben da keinen großen Theater gemacht mit der Beerdigung. Weil die wussten, die sind nicht da unten. Dieser Leib ist nur der Apparat, der mich getragen hat. Es sind nur die Füße, die mich getragen haben. Das ist alles. Aber ich habe einen Bau von Gott erbaut. Und ich habe einen Körper, einen herrlichen Körper. Wenn du dich einmal im Himmel sehen würdest, wenn du mal nur eine Sekunde sehen könntest, was du im Himmel eines Tages bist, dann sagst du, Heiland, warum bleibe ich noch hier überhaupt? Was suche ich hier unten? Weißt du, da bekommst du eine Sehnsucht nach Hause. Lebe ein neues Leben. Und heutzutage, wir sind so materialistisch, weißt du, wir wollen gar nicht sterben. Wenn ich fragen würde, wer möchte sterben? Da wäre keiner dabei, höchstens jemand, der Depressionen hat. Der möchte zum Fenster rausspringen. Aber so, aber weißt du, keiner. Aber wenn ich zu den alten Liedern noch Bach nehme und die ganzen alten Kirchenlieder und weltlichen Lieder, nicht nur Kirchenlieder wahrscheinlich gar nicht, vergiss es, aber weltlichen Lieder, so Musikstücke, du, da wird der Tod, komm, lieber süßer Tod. Und so vieles andere. Da wird der Tod erwartet. Gut, das gab damals Pest und das alles Mögliche. Aber da haben die Leute sie danach gesehen, das Leben dieser Zeit ist nicht wert der Herrlichkeit, was Gott für uns bereitet hat. Und warum leben wir diese Herrlichkeit jetzt nicht schon aus? Warum jubeln wir uns, freuen uns nicht? Oh, bald bin ich zu Hause, bald habe ich es geschafft. Nur noch ein paar Meilen und ich bin zu Hause. Dann geht die Sonne unter und ein neuer Tag beginnt für mich. Jesus sagt, selig und glücklich seid ihr. Wer an mich glaubt, wird leben, obgleich er stürbe. Jesus gibt uns sein Leben, seinen Geist, seinen Körper. Und wir werden überkleidet mit Jesus heute Morgen. Halleluja, das ist das neue Leben. Darum geht es uns nicht so sehr ums Wohlergehen, sondern um das Wohlergehen Jesu in dir und in mir. In uns wirkt eine andere Kraft, eine andere Dynamik. Wir leben in der Beziehung zu Gott nach anderen Gesetzen. Wir warten auf Jesus. Und wir schauen jeden Tag zum Fenster. Ich war auf dem Ölberg in Jerusalem und dann nebenan wohnte ein Rabbi. Der guckte jeden Morgen zum Fenster raus. Ein Jude, alter Jude aus Russland. Und irgendwann kam ich dann ins Gespräch. Fragte ich, was machen Sie? Warum gucken Sie jeden Morgen in aller Herrgottsfrüh zum Fenster raus? Ja, sagt er, ich gucke, ob das goldene Tor offen ist. Denn wenn das goldene Tor offen ist, der Messias ist gekommen. Und ich möchte nicht verpassen, dass mein Messias kommt. Und er guckt jeden Morgen zum Fenster raus, vom Ölberg auf der anderen Seite, ob der Messias gekommen ist. Erwarte deinen Herrn. Erwarte deinen Herrn. Gläubige, sie haben neue Freunde, neue Menschen, neue Bekannte, sie haben Gleichgesinnte, die die gleiche Chemie haben, die gleiche Sprache sprechen. Gläubige, die sind ganz anders. Die suchen die Ihrigen. Und wir wollen da sein und so sein, wo Gott ist. Und das sein, was Gott ist und Gott bedeutet und Gott macht. Du wirst vielleicht die Welt nicht mehr verstehen, wenn du ein Gläubiger geworden bist. Also mir geht es so, weißt du, wir sprechen einfach eine andere Sprache. Auch wenn es Dialekt ist. Du musst vorstellen, wie schwierig das ist, einen Ostfriesen und einen Schweizer zusammenzubringen. Die reden aneinander vorbei und genau so ist es. Die verstehen einander nicht mehr, obwohl es Deutsch ist. Unser Leben hat eine andere Qualität, wenn wir im Geist leben. Du wirst die Welt nicht mehr verstehen. Und du wirst merken, in dem Moment, wo ich die Welt nicht mehr verstehe, da fällt eins nach dem anderen ab. Und wann verstehe ich die Welt weniger oder kaum noch, wenn du dich viel mit Gott beschäftigst? Das ist paradox, was ich sage. Wenn du viel mit Gott umgehst, dann weißt du, so wie wir hier gehört haben von der Gabi in ihrem Zeugnis, und es ist mir so groß geworden, dass der liebe Gott sogar zu mir noch anschließend gesprochen hat, Gott hat das letzte Wort. Nicht die Menschen. Gott hat das letzte Wort. Nicht der Tod, Gott hat das letzte Wort. Nicht die Krankheit, Gott hat das letzte Wort. Nicht die Sorgen und Ängste und Mangel und Defizite, Gott hat das letzte Wort. Und das predigen wir der Welt und sagen weiter. Und dann wirst du sogar erleben und erkennen, dass Menschen, die so wertvoll die waren, plötzlich dich verlassen und dich allein lassen, mit dir nichts mehr zu tun haben wollen und so weiter. Und deine besten Freunde plötzlich deine schlimmsten Feinde werden. Das erlebst du auch, wenn du anfängst, mit Gott ernst zu machen. Aber solange du Larifari lebst, ist es okay. Aber ja, fang an, mit Gott ernst zu machen. Du wirst plötzlich merken, dass sogar deine schlimmsten Feinde schließlich deine besten Freunde noch werden. Genau umgekehrt wird es. Das erlebst du, wenn du wirklich mit Gott lebst. Und du erlebst wie Paulus, dass du dann so von deinen besten Kumpels gehasst wirst, verfolgt wirst, sogar mit dem Tod bedroht wirst. Und Paulus sagt, ich achte alles für Kot, auf das ich Christus gewinne. Das ist das Geheimnis. Da, wo du vorher keine Lust hattest, da hast du jetzt Lust. Das, was dir vorher eine Last war, ist jetzt eine Lust für dich. Lebe das neue Leben. Wir haben gestern das Thema betrachtet oder kurz gestreift, nur das Menschenleben ist wie Gras. So niedrig, wie Heu. Höher kommen sie auch nicht raus, als nur Grashalm. Und so weiter. Aber wenn du einen Baum anschaust, und in der Bibel heißt es, der Gerechte wird sein wie ein Palmbaum. Also ein Baum. Beide haben die gleiche Struktur. Sie haben Wurzeln, sie haben Stamm und sie haben eine Krone. Gras und Baum. Und der Gerechte, der mit Gott übereinstimmt, wird so sein wie die Zedern Libanons. Oder wie ein Palmbaum heißt es in der Bibel sogar. Weißt du, so ein Palmbaum? Und das ist dieser Strauch, dieser Pflanze, diese kleine Pflanze ist über sich selbst hinausgewachsen. Kinder Gottes, und das ist das neue Leben aus Gott, die wachsen über sich selbst hinaus. Sie sind keine Grashalme mehr. Das Menschenleben ist wie Gras. Das ist das Leben ohne Gott. Wie Gras. Da blühst du und morgen bist du schon verwelkt und wirst in den Ofen benutzt. Aber der Gerechte ist wie ein Palmbaum. Und weißt du, ein Palmbaum, denk doch mal drüber nach. Vom Palmbaum, da hast du alles, was du brauchst. Ein Palmbaum hat alles, was ein Mensch braucht. Bringt Nahrung, bringt Holz zum Brennen, bringt Matte zum Schlafen. In Indien, das war ganz toll, da bringen sie sogar Palmblätter als Teller, benutzen sie das, brauchen kein Wegwerfgeschirr. Palmbaum als Heilmittel, die Faser als Kleidung. Du siehst also plötzlich der Gerechte, der mit Gott lebt, der ist zu allem nützlich. Überall verwendbar. Und Gras kannst du im Feuer schmeißen nachher. Aber so ein Palmbaum. Da wahre Gläubige sind Bäume. Sie stehen im Garten Gottes. Und wir haben von Wiedergeborenen gehört heute Morgen schon. Als Wiedergeborener hast du eine andere Bestimmung. Denk an die Zwillinge dort, die diskutiert haben. Du hast zwar die gleiche Struktur wie der Ungläubige. Händchen und Öhrchen und Beinchen und Näschen. Alles ist da. Aber in dir wohnt ein anderer Geist. Daniel und seine Kumpels, in ihnen wohnte ein anderer Geist. Josef, in ihm wohnte ein anderer Geist. Das ist das Leben, das neue Leben, ein anderer Geist. Wiedergeborene haben einen anderen Zweck, eine andere Bestimmung, richten sich nach anderen Maßstäben, nach anderen Normen. Und sie sind über sich selbst hinausgewachsen. Und die haben gesagt, Nebukadnezar, sei doch so lieb, oder lieber Speisemeister, sei doch so nett, wir möchten lieber Wasser und Gemüse essen. Und dann lesen wir von diesen Jungs damals in Babylon, in Daniel Buch, kannst nachlesen diese Geschichte, sie waren 10-mal schöner, 10-mal klüger, 10-mal, das ist der Segen Gottes. Wenn du dich an Gott hältst, wirst du 10-mal, dein Leben mal 10. Du lebst ein anderes Leben. Und die haben Könige überdauert. Daniel, der müsste ja 170 Jahre alt geworden sein, nach meiner Berechnung. Der hat den Nebukadnezar überlebt, den Belsatzer überlebt, den Darius überlebt. Der hat alle Reiche, Babylonier und Meder und Perserreich überlebt. Der hat fast sogar noch Griechenland gesehen. Den Alexander. Also du siehst, Menschen, die mit Gott leben, die werden frisch und knackig. Und grünen und blühen. Und die leben auf. Und die haben im Alter ein erfülltes Leben, ein gesegnetes Leben. weil Gott in ihnen ist. Gehörst du schon zu dieser Pflanzung Gottes? Wiedergeborene, die sind nicht mehr wie Gras, nicht mehr so wie alle. Sie sind lebendige Wesen. Sie haben das Leben aus Gott und sie leben nicht mehr an der Nabelschnur. Sie hängen nicht mehr da am Pastor, an Schwester, an Bruder, an der Kirche, an der Organisation. Sie hängen an Jesus. Sie haben eine unsichtbare Nabelschnur. Weinstock und die Reben, diese Geschichte. Wiedergeborene sind eine neue Schöpfung. Und weißt du, was Wiedergeburt ist? Fortsetzung der Urschöpfung eigentlich. So solltest du am Anfang gewesen sein. Das hat Gott mit dir vorgehabt und mit mir und mit uns allen. Das, was wir vorher nicht konnten, was Generationen vor uns nicht konnten, schaffe ich doch mit der Hilfe Gottes. Dinge abzulegen, abzuschütteln, das, was vorher undenkbar, unmöglich war, unfassbar war, das kann ich jetzt heute Morgen begreifen. So plötzlich aus dem Nichts. Du kannst plötzlich über deinen Schatten springen. Das neue Leben, das Leben aus Gott überwindet Krisen. Es ist ein Zeichen, ob du jetzt das neue Leben aus Gott hast oder nicht, oder nur du Halleluja schreist. Weiß ich halt nichts von Halleluja-Schreier. Wie Krisen. Samuel Fura, ein guter Freund von mir, lebt noch nicht mehr, ist Radio-Evangelist und hat den Herrn Jesus lieb gehabt. Und da hat man sich über Pfingstler ausgelassen. Und Pfingstler ist doch immer dieser Halleluja-Schreier. Und lässt sich da aus. Und da war er in einer so Kaffeerunde, so Adventsfeier, glaube ich, Adventsfeier war es. Und da war es so schöne Feier. Und da war ein Mädchen und hat, oder eine Schwester daneben. Halleluja, Halleluja, Kaffee gut, Halleluja, Kuchen gut, Halleluja das und so weiter. Und das ging dem so auf die Nerven. Dieses ständige Halleluja, Kaffee gut. Und so, wenn Kaffee gut ist, ist es guten Appetit und danke. Verstehst du, aber nicht immer Halleluja da überall, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und irgendwo hat es dem da gereicht und sagt, Herr, gib mir Gelegenheit, dass ich hier einhaken kann und mal dieser lieben Schwester mal Leviten verlesen kann. Aber dieses immer, Halleluja, Halleluja. Und dann saß sie so nicht weit weg von ihm und da hat die Schwester, die bedient hat, nicht genau aufgepasst und Kaffee verschüttet. Und dann sagt, kannst du nicht aufpassen mein schönes Kleid verdrecken und beschmutzen und so weiter. Dann sagt Samuel Fura ganz laut, Halleluja, ein Fleck im Kleid. Und die war so wütend. Wie kannst du das so sagen? Weißt du, immer, solange es gut geht, immer Halleluja, 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 Halleluja. Aber wahre Christen sagen Halleluja, wenn ein Fleck im Kleid ist. Wenn es daneben geschüttet wird. Wenn es daneben geht, dann Halleluja. Ja, Glorie. Roger, jawohl, so geht es. Halleluja. Ein Fleck im Kleid. Du siehst also, wir können so eine, ist das tatsächlich passiert in Augsburg? Weißt du, da immer Halleluja, preist immer alles, was du gelesen, Halleluja. Und weißt du, und selbst wenn schreckliche Dinge passieren, sagen die Leute immer noch Halleluja. Ja, das ist also furchtbar. Da gab es eine ganze heiße Diskussion, 6 Millionen Juden werden umgebracht worden, sagte Halleluja, preist dem Herrn. Verstehst du? Du siehst also, wenn sich gewöhnt, du machst keinen Unterschied mehr, das geht dir so, einfach nur, das fließt. Nein, du musst Halleluja am richtigen Platz sagen. Und lernen Halleluja im richtigen Moment sagen. Und das sind Menschen, die mit Gott leben, die sagen Halleluja, da wo es Halleluja hingehört. Und weißt du, wo Halleluja hingehört? Wo niemand mehr Halleluja sagt. Wo keiner mehr Halleluja sagen möchte. Und dann sagst du Halleluja. Also, Krisen. Das zeigt sich, ob man neu lebt oder nicht. Der wiedergeborene Mensch, der vermag alles, Philipper Kapitel 4, 13, durch den, der ihn mächtig macht, Jesus Christus. Der überwältigt oder überwindet Krisen, der macht eine Entwicklung durch. Der kann alle Zeit für alles Dank sagen. Ich vermag alles. Was ist das? Das, was ich vorher nicht konnte, das kann ich jetzt. Und wenn du zum Heiland kommst, hast vieles nicht gekonnt. Weißt du, was du nicht gekonnt hast? Vergeben. Nach der Wiedergeburt und Erfüllung im Heiligen Geist kannst du plötzlich vergeben, du kannst vergessen. Du kannst sogar die lieben, die nicht sympathisch sind, die dir nicht liegen, die kannst du lieben. Du kannst rein bleiben, du kannst dich Dingen enthalten plötzlich. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Du kannst überwinden, du kannst schlucken. Beleidigungen. Verstehst du, das wirkt doch nicht im Magen, das geht wieder natürlich in Gang raus. Ich habe einen guten Tee, wenn du Hilfe brauchst, ich kann dir helfen. Verstehst du, dann putzt es das richtig durch. Weißt du, du kannst Dinge schlucken, weißt du, Krankheiten und negatives Zeug, das geht hier rein und da raus, wieder auf der anderen Seite, wirst du jetzt ganz vergessen. Das nimmst du nicht mehr zu Herzen. An uns kommen tagtäglich so viele, liebe Leutchen. Da kommt tagtäglich, und wenn der Herr nicht dein Schild und dein Schirm ist, du wirst umgebracht. Noch gleich an der Haustüre. Deshalb, ich vermag alles. Du kannst sogar das Ungerechte ertragen. Und du kannst sogar die zweite Meile mit dem anderen gehen da und so weiter. Und wenn der sagt, also bitte geh, du kannst Opfer bringen. Das konntest du vorher nicht. Du warst so egoistisch, so auf dich selbst fixiert. Dich selbst so wichtig genommen, mich, mein und unser und so weiter. Und du wirkst in derselben Kraft, in der Jesus auch gewirkt hat. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Neues Leben leben. Leute, es ist so wichtig. Weißt du, die Leute in deiner Umgebung müssen sehen, hier ist Auferstehungsleben am Werk. Hier ist Ostern am Werk. Hier ist Christus am Werk. Hier ist der Heilige Geist am Werk. Dass der Geist, der Jesus aus dem Grab rausholte, dieser Geist macht auch unsere sterblichen Leiber lebendig. Er wirkt das Gleiche, was er bei Jesus gewirkt hat. Du kannst zwar noch nicht durch die Mauer gehen, aber du kannst Schwierigkeiten überwinden. Und du kannst die Pharisäer und die Juden und die Philister und alle möglichen Leute stehen lassen und kannst sagen, nein, ihr geht nach Galiläa jetzt. In dir wirken die gleichen Gedanken, die in Jesus wirkten, wenn der Heilige Geist in dir wirkt. Lebe das neue Leben. Du tust die gleichen Werke, die Jesus getan hat. Du kopierst Jesus Christus. Du versuchst, ihm gleich zu sein. Ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Und du kannst demütig sein wie Jesus. Ich werde mal sehen und mache eine kleine Prüfung. Die Fußwaschung wird für einige eine Prüfung sein. Ob du bereit bist, weißt du, möchtest den Leuten gern die Köpfe waschen. Aber ich frage, wirst du auch bereit sein, deinem Bruder, deinen Schwester die Füße zu waschen? Und Jesus sagt, ein Beispiel habe ich euch gegeben. Tut so, wie ich das getan habe. Da liegt ein Segen. Wir wollen es entdecken. So, in derselben Gesinnung, in derselben Salbung, in derselben Einstellung, in derselben Bewusstsein, wie Jesus wirkte hier auf dieser Erde in der Liebe zum Vater, nicht in der Liebe zum Menschen, sondern in der Liebe zum Vater, so sollten wir lernen, in derselben Kraft zu wirken. Durch Jesus bekommst du dieses neue Leben. Wie viele ihn aufnahmen, haben wir ja gehört, denen gibt er Vollmacht, Autorität, Kinder Gottes zu sein. Das neue Leben wirkt sich aus im Gehorsam. Paulus sagt einmal, ich möchte unter den Heiden und überall auch unter den Juden natürlich selbstverständlich den Gehorsam Christi aufrichten. Dass die Leute Christus gehorchen. Nicht der Religion, nicht dem Judaismus, sondern Christus gehorchen. Nicht der Kirche, Jesus gehorchen. Nicht dem Pastor, Jesus gehorchen. Den Gehorsam Christi will ich allerorts aufrichten, wo ich nur kann, sagt er. Und plötzlich beginnst du in derselben Kraft zu arbeiten. Und das alte Leben fällt mehr und mehr ab. Ich habe ein Problem gehabt als junger Christ. Weißt du, wenn du dich bekehrst, kommst du aus der Welt. Und ich bin auch aus der Welt gekommen. Ich bin nicht im religiösen Fahrwasser groß geworden. Ich habe so viele Probleme gehabt. Ich darf euch diese Probleme gar nicht sagen, die ich gehabt habe. Furchtbar war das. Und ich habe gesagt, lieber Heiland, nimm das weg. Erlöse mich von dem Übel. Oh Herr, nimm, weißt du, also ich sag's nicht, damit ihr nachher nicht schlecht denkt von mir. Aber du weißt, wie es bei dir und bei uns allen aussieht. Ich hatte so viele Probleme. Und dann, ich habe gebetet und es ist nichts passiert. Weißt du, das ist schlimm, wenn du betest und passiert nichts. Ich habe gebetet, gefastet, nichts passiert. Und ich konnte zu Hause nicht beten, weil wir so viele Leute zu Hause waren und eine kleine Wohnung und einer den anderen auf die Füße getreten ist und so weiter. Da bin ich rausgegangen, habe draußen auf unserem Grundstück gebetet und wir hatten so eine alte Eiche. Es war so im März, ich kann mich noch gut erinnern. Ich nehme so einen Stock und dann gehe ich und bete und dann nehme ich diesen Stock und sage, oh Herr, nimm das weg und schlag das ab von mir und so weiter. Und ist da Wasser noch? Entschuldigung. Also das, ich wollte dich befeuchten. Und ja, Weihwasser war das. Okay, nimm das weg, Herr, und erlöse mich von uns weiter. Und so weiter. Und plötzlich spricht der Heilige Geist. Ich habe noch nie das Reden Gottes in meinem Leben gehabt, bis zu diesem Augenblick. Bin getauft gewesen, war wiedergeboren, war Kind Gottes, war alles. Aber weißt du, wenn du Problem hast, wie zum Beispiel Rauchen. Und ich weiß, wie schwierig Rauchen loszuwerden ist und vieles andere mehr. Und Herr, nimm es weg. Und plötzlich sagt der Heilige Geist, Johannes, das, was du jetzt mit dem Stock und dieser alten Eiche im Frühjahr machst, genau das ist, was du jetzt mit deinen alten Untugenden machst. Genau das. Warte! Und so sprach der Heilige Geist, warte, bis im Frühling der Saft hochsteigt, da werden die trockenen Blätter von selbst abfallen. Und das war für mich ein Schlüssel. Ich sagte, Heiland, was ich jetzt brauche, ist der neue Saft, ist der Heilige Geist. Wenn der in mir aufsteigt, dann fallen die trockenen Blätter von selber ab. Halleluja. Und das ist das Leben aus dem Geist, Leben aus der Fülle Gottes. Das fällt alles, da muss ich nicht mehr, hau ab, verschwinde, Satan, weiche. Und dann, wie oft habe ich meine Zigaretten zertrampelt und alles vernichtet und alles kaputt gemacht und so weiter. Aber dann gehst du vorbei und ein Kumpel zieht es raus und sagt, seit wann rauchst du nicht mehr? Und so, was weiß ich. Und dann fragt er dumme Sachen und du willst kein Feigling sein. Und ich wollte kein Feigling sein, obwohl ich mutig war manchmal, aber trotzdem war ich Feigling und so weiter. Und habe gemerkt, ich versage am laufenden Band, bis der frische Saft kam. Und er kam und dann waren diese, und dann bin ich später, nachher im Frühling, nachher, also im Mai, lauf ich, das ist alles grün. Wo sind die ganzen trockenen Blätter? Abgefallen. Was du brauchst, ist die Salbung des Heiligen Geistes. Ist die Salbung des Heiligen Geistes. Werdet voll des Heiligen Geistes und ihr werdet die Werke des Fleisches nicht vollbringen. Amen. Dieser neue Saft. Da wird die Wüste plötzlich grün und blüht. Und du wirst plötzlich Liebe haben. Du wirst plötzlich Freude haben. Du wirst plötzlich keinen Appetit mehr haben. Du wirst kein Verlangen mehr haben. Die ganzen Dämonen, die in dir drin sitzen, die schreien, Zigarette, Alkohol, Drogen, Pille und. Die sind alle verhungert, wenn dieser neue Saft aufgestiegen ist. Die sind alle kaputt. Die sind alle ausgetrocknet. Lebe das neue Leben. Das alte hat kein Recht mehr, keinen Anspruch mehr über dein Leben. Ich kreuzige den alten Menschen, weißt du? Lass Frühling werden in deinem Leben. Lass den Heiligen Geist arbeiten. Und Gott fängt was Neues an in dir. Und ich bin überzeugt, das ist wahres Christentum. Christentum ist nicht nur Mitglied in einer Kirche zu sein. Kannst du im Kaninchenzuchtverein auch Mitglied sein. Verstehst du, es bringt dir nichts. Du musst Mitglied am Leib Jesu Christi sein. Dort eingeliebt, dort funktionieren. Und da muss, weißt du, da muss der Saft durch dein Leben fließen. Weißt du, es nützt nicht, dass du nur eine Prothese Jesu Christi bist. Ich habe einen Chef mal gehabt. Und er hat gesagt, also von dann bis dann darf man ihn nicht besuchen. Und da war was ganz Dringendes, was ich ihm bringen musste zu meinem Chef. Und klopf an, geht nicht. Und so weiter habe ich gesagt, Chef, das ist ganz wichtig, ich muss es bringen, mach die Tür auf, dann hängt doch sein Bein als Prothese. Ich habe meinen Chef noch nie ohne Bein gesehen. Verstehst du, der lief ganz anständig, aber die Prothese hing. Und er sagte, Herr Matu, das habe ich Ihnen nicht gesagt, Sie dürfen rein. Er sagte, aber das ist sowas Dringendes, ich muss es Ihnen bringen. Und er sagt, wissen Sie, Sie sind der einer der wenigen, die mich gesehen haben, wie ich original aussehe. Mir ist im Krieg Bein abgerissen worden, amputiert worden und so weiter. Und ich habe eine Prothese. Keiner meiner Mitarbeiter wissen das, sagen Sie bitte nicht weiter. Aber für mich war etwas, und du siehst, du merkst es nicht, verstehst du, die laufen da, aber die laufen an der Prothese. Und Geschwister, es ist so wichtig, dass wir nicht nur eine Prothese am Leib Jesu Christi sind, sondern Glieder, lebendige, angewachsene, funktionierende Glieder an seinem Leib. Amen. Halleluja. Das ist so wichtig. Und das ist nicht eine Prothese, die dann so am Sonntag wieder abgehängt wird und dann wieder angesetzt wird. Das sind viele Menschen. Lebe das neue Leben und nicht als Prothese. Was es auch immer heißt. Weißt du, das neue Leben, ich will nur ganz schnell was sagen. Das neue Leben löst, wenn du anfängst mit Christus zu leben, löst Krisen in deinem Leben aus. Halt dich fest. Deine Umgebung hat plötzlich eine Krise mit dir. Versteht dich nicht mehr. Mit dir kann man nichts mehr anfangen. Vorher konnte man mit dir Pferde stehlen. Oder Partys machen. Und jetzt bist du so ein Eigenbrötler geworden. Krise.
Das ist ja noch schöner, wenn wir Jesus aufgenommen haben. Steht dann geschrieben, dann werden wir ein Geist mit ihm.
Amen. Praise Gott. Aber dann hat die Welt eine Krise. Mit dir und mit den Gläubigen. Und Krise ist nichts anderes als was Neues bricht jetzt an. Jetzt passiert was Neues. Was Neues bahnt sich an. Und das Wort Krise kommt aus dem Griechischen. Es ist Wende. entweder abwärts oder aufwärts. Das ist Krise. Und das andere Wort, das ich heute Morgen noch mit euch verwenden möchte, aus dem Griechischen heißt Existenz. Existenz ist das Eck und Existenz aus sich herausgehen. Ekstase, du weißt, was Ekstase ist. So ausflippen, so aus sich selbst. Und Existenz ist aus sich selbst herauswachsen, aus dem Grashalm ein Baum Gottes werden. Und das ist eine Krise. Weißt du, wenn du wächst, kriegst du Krisen. Plötzlich sind die Hosen zu kurz. Plötzlich die Ärmel, plötzlich passt die Jacke nicht mehr. Und du brauchst Schuhe. Jetzt haben sie was ganz Neues erfunden, das sage ich euch, wenn ihr Kinder habt. Schuhe, die mitwachsen mit den Kindern. Gibt's sowas? Das ist was Tolles. Schuhe, die mitwachsen. Aber weißt du, plötzlich passt das nicht mehr. Drückt es und zwickt es und zwackt es. Das ist Krise. Und du existierst, du wächst über dich selbst hinaus. Das neue Leben will wachsen, will sich entfalten, will ausbrechen. Und wenn du natürlich, mir ist gestern das Bild von den Bonsai-Bäumchen groß geworden, weil du immer beschnitten wirst. Du darfst nie größer werden. Immer so klein, so niedlich, so lieben Heilandskind. Gott will, dass du über dich selbst hinauswächst. Und erst wenn du erwachsen bist, kannst du Frucht tragen. Existenz. Es ist sehr wichtig in unserem Leben, dass wir anfangen zu existieren. So wie ein, jetzt geht's Ostern, gibt's ja bald Ostereier. Aber, weißt du, so ein Küken kommt aus dem Ei raus. Verstehst? Stell dir mal vor, wir verspeisen da Hühner und merken es nicht einmal, Hähnchen. Aber die werden ausgebrütet und aus diesem Ei plötzlich kommt so ein Küken raus. Das ist über sich selbst herauswachsen. Und der Kükel, dieses Küklein muss sich selbst herauskämpfen. Mit seinem Schnabel so lang drehen und so lang sich bewegen und so lang rummachen, bis er ausbricht. Und Geschwister, das ist unser Auftrag als Kinder Gottes. Wir müssen so lang rummachen, bis bei uns in unserem Leben der Durchbruch ist. Überleg einmal, schau, uns ist mal passiert bei meiner Mutter zu Hause, wir haben da Eier irgendwie hingelegt, so nicht aufgepasst und plötzlich, da piepst es irgendwo auf dem Ofen, also Kachelofen. Und er denkt, das gibt's doch nicht, wir haben doch keine Hühner hier in der Wohnung und es piepst. Und es ist ein Küken rausgekommen, wir haben gemerkt, weißt du, da brauchst du keine Hilfe. Wenn du richtig mit Gott wandelst, wenn du Heiliger Geist über dein Leben gebrütet hat, dann wirst du früher oder später nach gewisser Zeit selbst versuchen, das ist mir zu eng, das klappt nicht mehr, das ist nicht mehr mein Platz, das ist nicht mehr mein Zuhause, ich will raus. Ich will raus, gierig sein, ich muss rauskommen. Und da kommt dieser Moment des Durchbruchs, des Erwachsenseins. Ja. Und Krisen sind Auslöser für neue Aktionen in deinem Leben. Ich will raus, ich muss raus. In Jesaja 40, Vers 31, aber die, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Jesaja 40, 31, das ist die Entwicklung, die wir brauchen in unserem Leben. Dein Inneres muss sich entfalten, muss durchbrechen. Von wegen immer so schönes buntes Osterei. Du kannst das schnell verspeisen, aber Gott will Leben in dir schaffen. Lebe das neue Leben aus. Lass es einfach weiter funktionieren. Blockiere es nicht. Versuche nicht, Gott in eine Box zu zwängen, und so wie Bonsai-Bäumchen. Dämpf den Heiligen Geist nicht. Betrübe und beleidige ihn nicht. Lass ihn arbeiten. Weißt du, und so ein Hühnchen wird ausgebrütet durch Wärme. Und weißt du, durch was du ausgebrütet wirst? Durch die Liebe Gottes. Du wirst durch die Liebe Gottes ausgebrütet. Stehst du im Ofen? Meine Oma, und das ist die Sache, was passiert ist. Meine Oma hat gedacht, als sie Wolle aufgerollt hat, hat gedacht, das ist so Kalkei. Aber das war kein Kalkei, das war ein richtiges Ei. Und da drin, aus diesem Knäuel, plötzlich dieser Knäuel bewegt sich. Das war diese Sensation, die wir erlebten. Plötzlich dieser Knäuel. Und dieser Knäuel Matutis, dieser Knäuel, wie du auch immer heißt, plötzlich bricht was aus, weil die Wärme brütet es aus. Die Wärme. Die Wärme. Die Liebe Gottes. Es ist so wichtig, dass du den Heiligen Geist in deinem Leben nicht aufhältst, was er wirken will. Mit dem Heiligen Geist Schritt hältst. Wer Neues erleben will, der muss erst das Alte bereit sein zu lassen. Nur so kannst du Veränderungen erleben. So kannst du nur aus dieser Gewohnheitsmentalität herauskommen. Du musst das Alte lassen. Und du musst ehrlich sein zum Heiligen Geist. Viele Leute sind nicht ehrlich zum Heiligen Geist, machen sich was vor, machen anderen was vor, sind nicht einsichtig, wenn der Heilige Geist sagt so und so und so. Die denken, sie sind schlauer als der Heilige Geist. Lass dich korrigieren. Also das neue Leben bedarf Korrektur, bedarf Anleitung, braucht Anleitung. Und wer sich nichts sagen lässt, der kommt zu nichts. Lebe das neue Leben aus, indem du weitermachst als bisher und sagst, das ist genug, das habe ich erreicht, aber jetzt möchte ich die nächste Stufe. Dann kommt die nächste Stufe, dann kommen die Kinder in die Schule. Und bei meinen Kindern, ich weiß nicht, wie es heute ist, wie man heute testet, ob die Kinder schulreif sind oder nicht, die müssen einfach über den Kopf langen und dann gucken, ob sie das andere Ohr erreichen. Und dann haben wir getestet, du bist schulreif oder du bist nicht schulreif. Wenn du das andere Ohr erreichen kannst, du kannst schon zweimal erreichen. Aber die Reife, es gibt natürliche Reifetests, Kriterien für die geistliche Reife, auch für dein persönliches Leben. Kannst du ertragen? Bist du belastbar? Bist du gemeinschaftsfähig? Bist du gesellschaftsfähig? Bist du gemeindefähig überhaupt? Viele Leute sind gar nicht gemeindefähig. Die sind so Eigenbrüder. Pass mich nicht an. Ich gebe niemand die Hand. Guck mich nicht an. Und setz dich bitte weiter von mir. Ich vertrage niemand. Und so weiter. Du hast eine ganz starke Ausstrahlung, eine furchtbare Aura. Und was weiß ich so. Weißt du, so lauter komisches Zeug da aus der Esoterik. Und Und dann Angst vor Ansteckung und Belastung. Rühr mich nicht an, leg mir keine Hände auf. Wie soll man für dich beten, wenn man dir keine Hände auflegen darf? Ich will nur ein paar Sachen sagen, weil manche Leute sind so komisch, die sind nicht erlöst vom Fleisch, von der Materie. Echte Veränderung ist nur möglich, wenn der Mensch die Kraft Gottes erlebt. Als der Heilige Geist über den König Saul kam, damals war er noch kein richtiger König, als der Geist Gottes über den König Saul kam, war Saul ein anderer Mann. Wenn der Heilige Geist über dein Leben kommt, bist du eine andere Frau, ein anderes Kind, ein anderer Ehepartner, ein anderer Arbeitnehmer oder ein anderer Arbeitgeber. Dann bist du plötzlich ein anderer, auch sogar ein anderes Gemeindeglied. Du funktionierst plötzlich anders, wenn der Heilige Geist über dein Leben kommt. Da muss man dir keine Vorschriften machen, also wie und was und so weiter. Da braucht man auch keine Mitgliedskarte und braucht man keinen Vereinsauszug oder Vereinsregisterauszug. Du funktionierst, du weißt, was man tut und was man nicht tut. Lebe das andere Leben aus. Also da muss ich nicht mehr rechnen, linker Fuß, rechter Fuß. Und da musst du auch nicht mehr, da weißt du ganz genau, wie das alles funktioniert und zwar unterbewusst. Von innen heraus. Unterbewusst. Der Heilige Geist gibt dir dann die richtige Motivation, gibt dir die Führung, die du brauchst, welche der Geist Gottes leitet, die werden Kinder Gottes sein. Mit deiner Anstrengung allein schaffst du es nicht, aber der Heilige Geist ist es, was es schafft. Tote können sich nicht verändern, die können sich nicht einmal umdrehen. Jemand hat erzählt, meine Großmutter würde sich im Grab umdrehen, wenn ich mich taufen lasse. Ich möchte sehen, wie die Großmutter sich im Grab umdreht. Schafft es nicht. Die kann nicht einmal Halleluja sagen oder Amen oder Ja oder Nein. Gar nichts mehr. Tote können nicht mehr reagieren. Und wenn du noch reagieren kannst, lebst du. Und je mehr du geistlich, göttlich reagieren kannst, desto mehr hast du göttliches Leben. Welche Reaktionen manifestieren sich in deinem Leben? Das sind die Gaben des Heiligen Geistes, wovon wir auch gehört haben. Was manifestiert sich in deinem Leben? Liebe, Güte, Barmherzigkeit, Freundlichkeit, Friede. Lebe das neue Leben aus. Deine Manifestationen sind wichtig. An den Reaktionen erkennt man, ob es ein guter oder schlechter Mensch ist. Der schlechte Mensch, der haut zurück, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ein schlechter Mensch, der nur nach dem Gesetz geht, der fordert Rache, Vergeltung. Ein Mensch, der vom Geist Gottes geleitet ist, der vergibt. Und ich habe ausgerechnet, du musst ja fast alle 5 Minuten vergeben, wenn du richtig lebst. Das ist ja furchtbar. So viele Sünden kannst du gar nicht begehen, können die Leute gar nicht begehen, wie du vergeben müsstest eigentlich, theoretisch 70 mal 7, 7 mal. Also da rechne mal aus, dann alle paar Minuten musst du vergeben. Und das lernst du, wenn du im das neue Leben lernst. Oh Herr, lass es. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ständig, du läufst durch die Welt wie der Herr Jesus Christus. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die beleidigen dich, Vater, vergib, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die sagen, die schreiben, die machen alles Mögliche. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das sollte dein Gebet tagtäglich sein. Bei deinen Kollegen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Bei deinen Mietern, Nachbarn oder was weiß ich in der Nachbarschaft, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Beim Überholen, da schneidet dir einer die Vorfahrt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn du das gelernt hast, lebst du das neue Leben. Nicht, wenn du Halleluja schreist, sondern wenn du gelernt hast, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wow.
Das geht noch einen Schritt weiter.
Mit dem Guten, Amen. Ja, und das müssen wir machen, Stück für Stück. Denn nur so kommen wir in diesem Urzustand zurück. Der Film muss rückwärts gedreht werden. Stück für Stück. Da wieder da, wo wir herkommen. Das, was wir sein sollten, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Das ist ein Prozess, was nur Gott in unserem Leben auslösen kann. Das schaffen wir selber mit uns nicht. Ist jemand in Christus? 2. Korinther 5, 17 und 18. Ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vorbei. Siehe, alles ist neu geworden. Durch Gott wird das Alte neu. Durch Gott wird das Alte neu in deinem Leben. Da fließt dieser neue Saft in deinem Leben. Das Alte wird ausgetauscht mit neuen Ideen, mit neuen Gedanken, mit neuen Worten, mit neuer Sprache, mit neuen Gefühlen. Du brauchst neue Gefühle. Und Jesus sagt, ich mache kein Flickwerk. Er sagt, neuer Wein in neue Schläuche und sonst nichts. Du brauchst neuen Wein für neue Schläuche. Und deshalb, dein Leben sollte heute Morgen, wenn es noch nicht erneuert wurde durch den Heiligen Geist, wenn du noch nicht eine richtige Entscheidung für Jesus getroffen hast, du solltest bitten, Herr, mach aus mir einen ganz neuen Schlauch. Denn weißt du, das Alte und das Neue, wenn das Neue in alte Schläuche kommt, das zerreißt. Das gibt eine Katastrophe. Und da wird alles verschüttet. Lies mal, was in der Bibel drin steht über den neuen Wein und die neuen Schläuche. Deshalb, der Heilige Geist will alles neu machen. Neues Gefühl, neue Haut, neuen Menschen, alles neue, Wiedergeburt. Und jetzt musst du, wie unser Bruder sagte, jetzt eine neue Rolle übernehmen. Ich weiß nicht, ob du schon mal im Theater warst, aber im Theater muss man eine Rolle einstudieren. Und du musst spielen, als ob du der wärst. Und jetzt musst du, wenn du Kind Gottes geworden bist, so spielen, als wenn du Kind Gottes wärst. Du bist es noch nicht hier unten. Aber jetzt musst du diese neue Rolle spielen und einstudieren, wie ist ein Kind Gottes. Und dann musst du genau studieren nach der Bibel, wie ist ein Kind Gottes, und dann diese Rolle spielen. Und immer ähnlicher werden und immer besser. Und dann sagt der Regisseur, jawohl, das machen Sie schon gut. Und der Aufnehmer nimmt es dann erst auf. Diese Rolle. Und übernimm die Rolle Jesu in deinem Leben. Versuch ihn zu kopieren. Versuch Jesus zu kopieren in deinem Leben, ihm ähnlicher werden, immer mehr. Und das kannst du aus den Evangelien herauslesen, wie Jesus war. Und weißt du, wie Jesus war? Ich weiß nicht viel von ihm, ob er schwarze Haare, Locken hatte oder nicht, das weiß ich nicht, aber es steht auch mir nicht zu und ist auch nicht wichtig. Er war sanftmütig und von Herzen demütig. Das war er. Bist du das? Lebe das neue Leben, sanftmütig sein. Ach, Blümchen, ist er doch so lieb. Ach, und so weiter. Du würdest sogar nicht einmal einem Käfer was antun. Es sei denn, der steht dir im Weg und will dich stechen und bereitet dir Probleme. Aber ein Kind Gottes wird auch nie die Tiere plagen und quälen. Und er wird auch im Stierkampf nie zugucken. Oder Hahnenkampf und so weiter. Denn das sind auch Geschöpfe Gottes und Kreaturen Gottes. Leute, wir sind so weltlich und wir bekehren uns, aber wir dienen dem Teufel weiter. Wir sollen jagen, du darfst schießen und wir sollen schlachten, wir dürfen Fleisch essen, das steht in der Bibel, aber nur zu unserem Bedarf. Aber wenn alles nur Lust ist und nur Mammon ist und dann transportieren wir die Tiere von Norddeutschland bis nach Spanien zu schlachten und diese Tierquälerei, diese armen Tiere tun mir leid und die Leute wundern sich selber, wenn sie nachher Depressionen bekommen und dann, das kommt nur, weil man Fleisch und Blut isst oder Fleisch, wo noch Blut drin ist, weißt du, in dem Blut ist das Leben und du solltest du wunderst dich manchmal. Wir haben hier einen Fall in der Gemeinde gehabt. Jemand kam und sagte, ich werde gewürgt. Ich kriege keine Luft und so weiter. Und ich wusste mir nicht zu helfen. Und sagte, seit wann hast du das? Oder wie hast du das? Oder wann kriegst du das? Dann sagte ich, ja, ich muss mit meinem Mann essen gehen. Und sage ich, ja, was esst du das? Ja, ganz normal, Steak. Und so fing das alles an mit dem Steak. Ja, Medium, Maximum oder wie auch immer. Ja, und er sagt, ja, so und so. Ich sage, jetzt hör mal, jetzt gehst du wieder mit deinem Mann essen, aber jetzt kein Steak, sondern nimmst Salat. Das ist auch gute Speise, oder nimmst was anderes. Und nicht da, wo Blut drin ist. Und von, sie hat an dem Tag nicht gehabt. Ich sage, so, und jetzt machst du die Gegenprobe. Jetzt isst du wieder so dein Steak mit, so wie immer, und dann wollen wir nächste Woche sehen, was da passiert. 3 Wochen ging diese Heilungsprozedur. Und was passierte? Wieder Erstickung, Würgeanfall und so weiter. Und dann habe ich gesagt, hör mal, du weißt es jetzt, da ist Blut drin. Und Leben, das Leben ist, oder im Blut ist das Leben. Also Gott hat verboten, ganz bewusst Blut zu genießen. Lass es weg. Es steht schwarz auf weiß in der Bibel. Und was in der Bibel drin steht, das ist wichtig für dein und mein und unser Leben. Da steht nichts Unnötiges drin. Und so weiter. Und hat es weggelassen und ist geheilt. Und dann erzähle ich jetzt einem Mediziner und sage, hör mal, ich kann jetzt Leute heilen, die Würgeanfälle haben und so weiter. Und ich weiß ganz genau, was die Ursache ist. Ich verbiete den Leuten, Steak zu essen, wo Blut drin ist. Dann sage ich, kein Problem. Die Tiere werden transportiert und dann haben sie Todeshormone, die werden freigesetzt, damit sie leichter sterben, die lieben Tierchen, damit sie sterben. Und dieser Todeshormon wird nicht mehr abgebaut und das nimmt der Körper des Menschen wieder auf und die wundern sich dann, dass sie dann solche Würgeanfälle bekommen. Der Würgeengel soll vorbeigehen, aber du musst auch etwas tun, damit er vorbeikommt. Du musst dem Wort Gottes gehorchen. Menschen, die dem Wort Gottes gehorchen, die leben gesund. Die passen auf, was darf ich, Herr? Was kann ich? Wie weit kann ich gehen? Und deshalb ist es, du brauchst die Leitung des Heiligen Geistes. Lebe das neue Leben, und zwar nach dem Wort Gottes orientiert. Nicht nach der Kirche und nicht nach irgendwelchen Organisationen oder Vorschriften. Weißt du, und das muss der Heilige Geist dir selber zeigen. Wenn ich dir sage, mach das nicht, das ist egal. Das funktioniert nicht, aber Gott muss dir sagen. Ich muss fertig werden, mein Bruder. Du hast schon heute so viel gesagt. Ist aber lieb, ich hab dich lieb. Nachher kannst du sagen. So, es ist so wichtig, dass es alles neu wird in unserem Leben. Dass es alles in Beziehung zu Gott steht, in Ordnung zu Gott steht. Unser Leben muss nach Gott ausbalanciert werden. Wir sollen im Einklang mit dem Herrn sein, im Gleichschritt mit Gott stehen und so weiter. Und dann werden wir die Dinge nicht vollbringen, wenn der Heilige Geist in unserem Leben wirkt. Und ich sage euch, Leute, jetzt steht schon wieder der Osterhase, hängt auf dem Karstadt drauf. Verstehst du, dieser schöne Götze. Aber ich sage, das ist ja wie Götzenkult. Osterhase, nichts gegen Schokolade, aber gegen Götzenkult etwas. Es ist etwas gegen Götzenkult. Und wenn wir Gott dienen, wir werden die Werke des Fleisches nicht vollbringen. Wir werden kein Verlangen haben, wir werden keine Sehnsucht danach haben. Wir werden versuchen, Gott, wie kann ich dir besser gefallen? Wie kann ich dir besser dienen? Wie kann ich dir mehr Freude machen? Wie kann ich Gott wohlgefälliger werden? Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du uns heute Morgen hilfst, den Weg des Heils zu gehen, den Weg der Erlösung zu gehen, Jesus auszuleben in unserem Alltag, wo wir auch uns befinden. Denn Christentum und wahrer Glaube wird im Alltag zu Hause ausgelebt. Nicht in der Kirche, nicht in der Gemeinde oder nicht irgendwo draußen, wo alle uns sehen können. Nein, da, wo uns niemand beobachtet, wo uns niemand zuhört, wo uns niemand zuschaut, da werden wir als Kinder Gottes erkannt. Und wir werden an der Liebe als Kinder Gottes erkannt. Und die Liebe ist das Größte. Die Liebe ist es, was uns verbindet. Die Liebe ist es, was uns weiterbringt. Und die Liebe Gottes. Lebe das neue Leben. Heiland, ich möchte, dass der neue Saft in uns steigt, aufsteigt, in jedem Einzelnen von uns. Herr, und so wie du mich damals belehrt hast, Heiliger Geist, belehre meine Brüder und Schwestern. Belehre unsere Freunde, unsere Bekannten, Herr, dass sie merken, es lebt sich so leicht mit dir, wenn der neue Saft da ist, das neue Leben da ist und das neue Leben pulsiert, wenn wir auferweckt werden durch denselben Heiligen Geist, durch den Jesus auch auferweckt wurde, wenn er unsere sterblichen Leiber lebendig macht. Herr, dass wir uns dann umdrehen können, dass wir dann auf Menschen zugehen können, dass wir vergeben können, dass wir tragen können, dass wir ertragen können. Herr, und dass wir auch wirklich uns von der Welt distanzieren können, wenn es nötig ist, und nicht faule Kompromisse machen, Herr, und entschieden den Weg des Heils gehen, den Weg des Lebens. Herr, du wirst uns zeigen, wenn wir den Heiligen Geist in uns haben. Herr, du wirst uns belehren von oben her. Und das ist das neue Leben, belehrt werden von oben, geführt werden von oben, geleitet werden von oben. Und dann wird auch unsere Seele gesund werden, dann wird auch unser Geist gesund werden und dann wird auch unser Körper gesund werden. Und dann müssen wir gar nicht groß für Heilung beten, das wird sich von selbst einstellen. Wenn wir mit Gott im Einklang sind, wenn wir das tun, was er uns sagt, werden Zeichen und Wunder in unserem Leben folgen. Halleluja. Amen. Amen. Amen.